Guten Morgen nochmal. Ich möchte heute anfangen damit, dass ich kurz was zur Evaluierung sage vom letzten Mal und dann noch einen Hinweis gebe zu einer älteren Übungsaufgabe, wo mir einer von Ihnen was zu geschrieben hat. Und danach geht es weiter mit der Besprechung der Übung vom letzten Mal. Ja, dann kommt ein neuer Foliensatz und dann, wie üblich, kriegen Sie die nächste Übung. Und die erste Geschichte ist das mit der Evaluierung. Ich habe die noch nicht vollständig ausgewertet. Ich habe es nur mal überflogen. Und was ich gesehen habe, war, dass bei einem Punkt so die Meinungen ein bisschen auseinandergegangen sind. Also es haben mir viele von Ihnen reingeschrieben, dass sie es gut finden, dass ich bei den Übungen genug Zeit lasse, dass sie fertig werden können. Und ein paar haben genau den Punkt aber auch kritisiert und gesagt, das ist irgendwie unberechenbar, wie lange sich die Übungen hinziehen und man sitzt dann dumm rum und muss warten. Das ist mir klar, dass das problematisch ist. Ja, dass die Veranstaltung ist ja eigentlich für den Betrieb im Semester gedacht, wo das immer so aussieht, dass man einen Vorlesungsblock und dann einen Übungsblock hat von jeweils ungefähr 90 Minuten und danach ist eine ganze Woche Zeit bis zum nächsten Mal. Ne? Und in diesen normalen Veranstaltungen im Semester, da mache ich es immer so, dass ich halt nach den 90 Minuten sage, wenn Sie jetzt nicht fertig geworden sind, machen Sie bitte die Übungsaufgabe bis zum nächsten Termin zu Hause fertig und wenn wir uns dann wiedersehen, besprechen wir die Übung. Ja, das funktioniert halt gut, wenn es unterm Semester ist, weil dann noch ein Wochenende jeweils zwischen den beiden Terminen ist und die Teilnehmer entsprechend das machen können. Hier will ich Ihnen das nicht zumuten, dass Sie am Nachmittag noch unbegrenzt viel Zeit eventuell da reinstecken müssen. Deswegen versuche ich das so hinzukriegen, dass wir hier in den Präsenzterminen mit den Sachen fertig werden. Ja, ich weiß, dass man das auch fordern könnte, dass Sie auch am Nachmittag noch was machen, weil Sie immer eigentlich auch eine gewisse Anzahl an Eigenarbeitsstunden außerhalb der Veranstaltungen haben. Aber ich finde es geschickter, in der Form, dass alle Leute während der Veranstaltung mit den Aufgaben fertig werden können oder fast alle. Also insofern, das betrifft jetzt aber eh nur noch ungefähr anderthalb Tage, weil dann sind wir mit dem regulären Stoff, den ich vermittle und wo es dann immer Übungsaufgaben dazu gibt, sind wir dann durch. Und danach kriegen Sie ja die Projektaufgabe. Und wie Sie die bearbeiten, da gibt es dann auch keine Musterlösungen mehr zu den Teilaufgaben, weil das halt der Teil ist, der nachher auch gewertet wird. Und dann ist es im Prinzip egal, ob Sie hier sind oder nicht, ob Sie die Sachen zu Hause oder hier bearbeiten. Das ist dann egal. Es muss dann halt bis zu irgendeiner Deadline, müssen die Sachen fertig sein. Also insofern wird sich diese Problematik spätestens morgen auflösen. Ja, ich denke, dass wir morgen mit den letzten regulären Folien dann durch sind. Okay, das war der Punkt. Ich weiß nicht, ob es dazu noch eine Rückmeldung von Ihnen gibt, wenn Sie noch irgendwas anmerken möchten dazu. Ja, die übrigen Sachen aus der Evaluierung, da gehe ich morgen oder übermorgen drauf ein, da bereite ich eine Folie vor und erzähle ein bisschen was dazu. Okay, das war die eine Geschichte. Dann die andere Sache, es gab einen Hinweis zu den Problemen in der PS-Aufgabe. Da hatten einige von Ihnen gemerkt, dass da einige der Prozesseinträge irgendwie komisch zerlegt waren. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen es war, einer von Ihnen hatte den Fehler gefunden. Das lag daran, dass Prozessnamen, auch diese Kurznamen, dass die teilweise Leerzeichen enthalten können. Ja, das kann man also rekonstruieren, wenn man zum Beispiel sich eine Kopie vom VI-Editor macht. Ja, ist eigentlich egal, welches Programm man nimmt, nehmen wir VI. Und ich nenne das Ding mal mein Editor. Ja. Dann habe ich also ein Programm mit diesem obskuren Namen mein Editor. Wenn ich das Ding starte, ja, und dann unterbreche, damit es als Prozess im Hintergrund ist. Dann kann ich nochmal gucken, wie heißt das Ding jetzt in der, also welche Prozess-ID hat das? Das ist hier die 16957. Und wenn ich dann cat proc 16957 stub mache, das war ja das, was Sie auswerten sollten, dann sehen Sie hier Folgendes. In dem Feld, wo der Prozessname steht, ist das jetzt in Klammern, in runden Klammern geschrieben mit einem Blank drin. Ja, das heißt also, dieses Dateisystem fügt bei diesen Einträgen Klammern ein, um darauf hinzuweisen, Achtung, es ist ein Blank vorhanden und schreibt halt den Namen des Prozesses so rein, wie er ist. Damit funktioniert natürlich nicht dieses einfache Zerlegen anhand der Leerzeichen und das ist mir vorher nie begegnet. Ja, also das ist irgendwie, ist das neu hinzugekommen, dass Prozesse so merkwürdige Namen haben. Das widerspricht allem, was man so als Unix-Mensch macht, weil man eigentlich Dateinamen mit Leerzeichen vermeidet und insbesondere Programmnamen mit Leerzeichen hatte ich vorher noch nie gesehen, aber sie tauchen jetzt eben neuerdings auf. Und das ist die Codierung. Das heißt, um die Aufgabe vollständig korrekt zu bearbeiten, korrekt im Sinne von, dass man das Tool brauchen kann, ja, und wirklich eine vernünftige Anzeige erscheint, muss man diesen Sonderfall berücksichtigen, dass eben in diesem Ding hier Klammern und darin Leerzeichen auftauchen können. Und damit funktioniert das nicht mehr ganz so simpel. Ja. Also das nur als Hinweis dazu, warum Sie eventuell obskure Zeilen in der Ausgabe drin hatten. Ja, das war die Geschichte. Und dann können wir uns jetzt die Musterlösung oder einen Lösungsvorschlag zur Übung 6 anschauen. Aufgabe 10 war ja nur für Sie, dass Sie nochmal in dieses Pipes-Programm reinschauen, sich den Mechanismus angucken, da gehe ich jetzt nicht durch. Aber in Aufgabe 11 sollten Sie das Ganze dann verarbeiten und in diese Mini-Shell integrieren, ja, sodass Sie aus der Shell heraus auch Pipes erzeugen können. Und da gibt es, ja?
Zu 10 noch ganz kurz eine Frage. Sie erzeugen ja dann nacheinander Kinsprozesse und leiten die einen Ausgaben dementsprechend weiter. Wie ist es eigentlich, wenn Sie den ersten Kinsprozess erzeugen und es sollte länger brauchen als der zweite?
Sie müssten da, also um das genaue Verhalten zu sehen, müssten Sie mal in die Manpage reingucken. Es gibt Probleme, wenn Sie aus der Pipe noch was lesen wollen und nichts mehr geschrieben wird, dann wird es halt blockiert. Ja? Also in dem Sinne, länger brauchen wir, der Pipe-Mechanismus ist generell so, ein Prozess, der weiter hinten in der Pipe steht, der wartet darauf, dass neuer Input kommt. Ja? Und die Frage ist jetzt, also der normale Ablauf wäre, Sie haben ganz am Anfang einen erzeugenden Prozess, der halt irgendwelche Ausgaben generiert und das in die Pipe reinschiebt. Und jedes Mal, wenn der irgendwas erzeugt, merkt halt der folgende Prozess, der wird dann aufgeweckt, dass neues Zeug in der Pipe vorliegt und kann das auch wieder verarbeiten. Jetzt kann aber jeder der Prozesse natürlich unabhängig zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, aus meiner Sicht ist die Sache abgeschlossen und macht dann einen Exit. Ja? Wenn Sie also in einem vorderen Prozess, also am Anfang irgendwo der Pipe, das Ganze beenden, dann heißt das natürlich, dass die Pipe-Deskriptoren geschlossen werden von dem Prozess aus und das kriegt dann der Nächste in der Pipe mit und sieht, das ist zu Ende, da kommt nichts mehr. Ja, dann laufen alle hinteren Sachen normal weiter. Das ja, aber es kann jetzt ein irritierendes Verhalten auftreten, dass Sie nämlich in der Mitte einen Prozess beenden und einer weiter vorne noch gar nicht fertig ist mit dem, was er erzeugt. Ja? Auch die Dinger in der Mitte können ja auch noch eigene Sachen generieren. Also die müssen nicht zwingend immer nur eine Eingabe, die von vorne kommt, verarbeiten. Das machen sie natürlich auch. Aber sie können theoretisch auch irgendwas haben, was mittendrin zufällig irgendwelche Sachen generiert und in die nächste Pipe reinschiebt oder sowas. Das ist also prinzipiell erstmal unabhängig. Nur wenn weiter vorne der Prozess noch Sachen in die Pipe reinschreiben will und der nächste Prozess ist schon beendet, dann kriegt er eine Fehlermeldung. Broken Pipe, ja, dass die Pipe nicht mehr funktioniert. Also das wäre ein Fehlverhalten. Das ist einfach ein Programmierfehler, wenn Sie eine Möglichkeit hinkriegen, wo das passiert. Aber Sie können natürlich ein Testprogramm, was genau sowas macht, können Sie schreiben. Das hat dann keinen Sinn und das wird Ihnen abbrechen an der Stelle, beziehungsweise einfach Fehlermeldungen generieren, wenn Sie versuchen, weiter in die Pipe reinzuschreiben. Das ist ähnlich, wie wenn Sie eine Datei einfach schließen und dann versuchen, da weiter reinzuschreiben. Nur bei normalen Dateien haben Sie es ja selber unter Kontrolle. Und bei der Pipe hängen sie halt davon ab, dass der Partner das andere Ende in der Pipe, dass das mitspielt. Okay. Aber in den normalen Situationen sollte da eigentlich nichts passieren, weil die ganzen Sachen, die man typischerweise in der Mitte einer Pipe verwendet, das sind alles Filter, die einfach darauf warten, dass halt irgendwelches Zeug reinkommt über die eingehende Pipe und das verarbeiten die irgendwie und schieben was in die ausgehende Pipe rein und das funktioniert dann eigentlich immer.
Ja. Bei dem Pipe-Programm schließen wir die File-Deskriptoren, bevor wir den Prozess mit Exit aufrufen.
Ja.
Muss ich jetzt halt schon erwähnen, weil ich habe das gestern wusste ich nicht mehr, warum.
Also, Sie meinen einfach hier ganz am Ende irgendwo.
Ich meine, bei den geforkten Prozessen, warum wir da die schließen, bevor wir das Exit ausführen.
Ah.
Weil die blockieren oder?
Also, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es steht irgendwo drin in der Manpage, dass die Dinger geschlossen werden sollen. Prinzipiell heißt es ja, nachdem sie diesen Dup gemacht haben, haben sie ja einfach mehrere File-Deskriptoren, mit denen sie irgendwie dasselbe Ding ansprechen können. Ja? Und ich habe halt in verschiedenen Tests gesehen, dass wenn man diese überzähligen, die man nicht mehr braucht, wenn man die nicht zumacht, dass dann die Pipes nicht immer richtig funktionieren. Ja? Also manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Und wenn man die ordentlich zumacht, dann funktioniert es immer. Und es steht halt auch in der Manpage drin, dass man das machen soll. Und also deswegen macht man es halt. Ja. Was da genau intern schief geht, wenn die Dinger noch geöffnet sind, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, ich vermute, dass das einfach ein undefiniertes Verhalten ist, ja, eine Pipe zu nutzen. Und dass es abhängig sein kann davon, auf was für einer konkreten Implementierung Sie das einsetzen. Ja, vielleicht finden Sie ein Betriebssystem, wo es egal ist, immer, ob Sie die Dinger zumachen oder nicht. Und unter Linux ist es halt nicht egal, da führt es in der Regel zu Problemen. Ja. Okay, also dann jetzt zur Aufgabe 11. Und also der Code ist natürlich ein bisschen komplex, na, weil da jetzt so viele Dinge gleichzeitig passieren. Ich versuche mal in der Reihenfolge da durchzugehen, dass man nachvollziehen kann, was da passiert. Ich suche eben die Stelle, wo es losgeht. Ja. Also erstmal habe ich hier eine Variable commandno, die ich verwende, um zu zählen, wie viele Kommandos insgesamt da sind. Und dann habe ich hier ein doppeltes Array Pipe-File-Descriptors. Ja, davon gibt es einmal 10 Stück und dann jeweils 2. Die Idee ist also, dass Sie sagen, die dritte Pipe meinetwegen, die sprechen Sie dann über Pipe-FDS2, ja, oder 3, je nachdem wie Sie zählen, sprechen Sie an. Und da drin finden Sie dann die beiden Integers, die halt die File-Descriptoren für diese konkrete Pipe sind. Ja, das ist da die Idee, weil dann können Sie einfach nachher den Pipe-Befehl aufrufen mit Pipe-FDS-I, ja, für die I-to-Pipe. Ich habe dann hier eine Funktion logdup, die erwähne ich nur kurz, weil die nachher im Code ein paar Mal auftaucht. Die gibt einfach so Statusinformationen aus, die können Sie ignorieren, wenn die dann gleich kommt. Dann habe ich hier eine Funktion closeAllPipes. Ja, die macht diese Geschichte, dass halt alles, was an Pipes geöffnet ist, geschlossen werden soll. Das heißt, das ist hier einfach eine Schleife von 0 bis Anzahl der Kommandos, minus 1. Und es wird jeweils das öffnende und das schließende Ende, das lesende und das schreibende Ende wird geschlossen. Okay, dann kommen wir ins Hauptprogramm. Hier sind jetzt die Variablen ein bisschen anders zur Verarbeitung der ganzen Befehle. Wir machen ja gleich diese Schleife mit String-Token, na, um die einzelnen Teilbefehle erstmal zu erkennen und dann innerhalb der Befehle Kommando und Argumente zu erkennen. Und hier gibt es jetzt ein neues String-Array args, das praktisch Platz hat für 10 verschiedene Befehle, sodass Sie eine Pipe aus 10 separaten Befehlen mit 9 so Pipe-Zeichen dazwischen erzeugen können. Und dann gibt es hier nochmal Commands, wo die 10 vollständigen Kommandos drinstehen können. Ja? Und es wird dann praktisch nachher separat jeweils ein Exec gemacht, wo dieses args i dann übergeben wird. Also args 3 ist dann von dem dritten oder vierten Befehl die Liste der Argumente. Außerdem merke ich mir in einem Array die Prozess-IDs, damit ich auf die Sachen separat warten kann. Ja. Hier am Anfang von der While-Schleife sammle ich fertige Prozesse ein, das ist so wie vorher. Und jetzt geht es irgendwann los, hier wird die Eingabe geholt. und jetzt wird das Ganze geparst. Ich setze die Anzahl der Kommandos auf 0 und trage für das erste zu erkennende Kommando ein, dass es keine Argumente hat. Ja, dieses no-args, das wird nachher immer, wenn ein Argument erkannt wird, wird es um 1 erhöht. Und dann geht's los mit der Schleife, in der ich das Ganze zerlege. Und da hatten Sie jetzt mehrere Möglichkeiten. Sie hätten das in 2 Schritten machen können, dass Sie praktisch erstmal anhand von dem Pipe-Zeichen, also das Pipe-Zeichen als Trenner nehmen und dann gucken, ja, was sind die Teilbefehle und die dann anschließend, wenn Sie die erkannt haben, nochmal in Befehle und Argumente zerlegen. Oder man kann das auch in einem Rutsch, in einer einzigen Schleife machen. Das ist der Ansatz, den ich hier gewählt habe. Der funktioniert nur, wenn man vor und hinter dem Pipe-Zeichen auch noch ein Leerzeichen einfügt. Ja, dann können Sie praktisch in der Schleife durchgehen und erkennen abwechselnd irgendwelche Kommando- oder Befehlsworte oder ein alleine stehendes Pipe-Zeichen. Und dieses alleine stehende Pipe-Zeichen ist dann der Hinweis darauf, dass irgendwas, ja, dass es mit dem nächsten Kommando weitergeht. Das ist die einfachere Variante von der Implementierung. Etwas schöner wäre es, es anders zu machen, eben diesen zweiteiligen Ansatz, dass man erst anhand von dem Pipe-Zeichen die Sachen aufteilt. Dann können Sie nämlich auch sowas schreiben wie Kommando 1 und dann kein Leerzeichen, sondern direkt die Pipe und direkt dahinter auch ohne Leerzeichen Kommando 2. Ja, in einer normalen Shell ist das erlaubt. Und in der Implementierung, die ich jetzt hier gemacht habe, wäre das verboten, weil zwingend vor und hinter dem Pipe Zeichen ein Leerzeichen stehen muss. Ja, das ist einfach, um das Ganze etwas zu vereinfachen. Okay, also was passiert hier? Wir haben hier die große Schleife, die mit StirTalk halt ein Argument nach dem anderen erkennt. Und am Anfang steht jetzt hier ein Vergleich, ob der jeweilige Teil, der gerade erkannt wurde, ob der einfach das Pipe-Zeichen ist. Und wenn das so ist, dann setzt sich hier die Anzahl der erkannten Befehle 1 hoch und setze die Anzahl der Argumente für den neuen Befehl, der jetzt als nächster gepasst werden soll, auf 0. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann bin ich noch im aktuellen Befehl und muss einfach das nächste Argument dieses Befehls verarbeiten. Das heißt, ich setze hier in args command no, ja, das ist für den aktuellen Befehl, und dann der nächste Index ist Anzahl der Argumente von Command No. Ja, ist mit doppelter Indizierung hier praktisch dargestellt. Da trage ich einfach Part ein. Part war der Rückgabewert aus StirTalk, also der Zeiger auf dieses Anfangsstück. Ja. Und wenn Sie sich das angucken, dann passiert ja da Folgendes. Das male ich mal auf. Ich glaube, grün war die Farbe, die man sehen kann, oder? Ja. Okay. Also wenn Sie praktisch sowas haben wie ja, ls minus al, dann pipe grep x und das nochmal pipe und dann meinetwegen less. Ja, wenn Sie das Ding zerlegen wollen, wenn Sie jetzt einfach normal mit StirTalk da durchgehen, so wie Sie das in der ursprünglichen Version der Shell gehabt haben, dann haben Sie ja einfach, dass Sie nach Leerzeichen das Ganze untersuchen, ja, und dann kriegen Sie dieses Modell, dass das da hier halt args 0 wird, ja, dann wird das minus al, das wird args 1 und dann würde das Pipe-Zeichen hier, das würde args 2 werden, ja, und so weiter. Das wäre der normale Weg. Und jetzt wollen wir es ein bisschen anders machen. Ja. Und was ich jetzt noch nicht eingemalt habe, das male ich jetzt im nächsten Schritt ein. Na, mit jedem Erkennen war es ja so, dass in dem Originalstring in das Leerzeichen, was gerade erkannt wurde, durch eine Nullterminierung ersetzt wird. Ja. Deswegen, das war ja der Trick, Sie müssen keine Kopie von diesen Teilstrings machen, sondern Sie können einfach die Zeiger verwenden, die Ihnen StirTalk zurückgibt. Ja, sofern Sie nicht vorhaben, das StirTalk mehrfach drüber laufen zu lassen. So, was wir jetzt haben wollen, ist, dass praktisch das hier als erstes Ding erkannt wird. Ja, und dann geht es eben so, args 0 0. Ja, das ist jetzt der erste Befehl und davon das erste Argument. Das zeigt jetzt auf ls. Ja. Nach dem ersten Durchlauf, dann wird das Leerzeichen da durch eine Nullterminierung ersetzt. Ja, dann kriegen wir args 01. Das zeigt auf das Minus al. Ja, und hier wird auch wieder eine Nullterminierung eingetragen. Dann haben wir den Fall, dass das Pipe-Zeichen erkannt wird. Das führt nicht dazu, dass irgendwo was eingetragen wird, sondern nur, dass Number of Arguments hochgezählt wird. Das heißt, im Moment war noargs war 0, ja, und jetzt wird es erhöht auf 1. Und dann fangen wir praktisch von vorne an für das nächste Kommando. Das heißt, das nächste ist dann grep, was erkannt wird. Das wird dann args 1. 0, ja, das zeigt hier auf das grep und hier wird eine Nullterminierung eingeführt, hier hinter dem Pipe-Zeichen wurde auch eine eingeführt durch StirTalk, aber das verwenden wir anschließend nicht mehr, ist also egal. Genauso dann im nächsten Schritt das x, das ist dann args 1,1. Ja, und dann kommt als letztes, nachdem das Pipe-Zeichen wieder erkannt wurde, hier ist eh die Nullterminierung, weil das Ding ja der Eingabestring an der Stelle aufhört, das ist dann args 2, 0. Ja. Und wenn wir das in der Form aufgebaut haben, dann sind wir praktisch durch mit dem Erkennen und dann müssen wir im nächsten Schritt das hinkriegen, das praktisch mit einem exec v dieses args i null, das ist dann der Programmname, der verwendet wird, und args i ja, das ist der Eintrag, der auf das Array der ganzen Argumente zeigt, dass das in der Form aufgerufen wird. Was jetzt noch fehlt, ist, dass diese args-Arrays auch noch null terminiert werden müssen, also hinter dem jeweils letzten Argument noch ein Null-Pointer steht und so weiter. Das sind die Details, aber das ist im Wesentlichen die Vorgehensweise. Ja. Und das heißt, dass Sie das hinkriegen können, ohne irgendwelche Kopieraktionen, also ohne die einzelnen Befehle, Argumente und so weiter, in irgendwelche neu angelegten Strings oder sowas reinzukopieren. Ja, das ist die speichersparendste Variante. Okay, also das ist genau das, was passiert hier in dieser Schleife. Args, Command-No und aktuelle Position innerhalb des Befehls ist gleich Part. Da wird einfach nur der Zeiger richtig gesetzt. Dann wird dieses no-args, command-no hochgezählt, damit wir wissen, es ist ein Argument mehr inzwischen. Ja. Und dann geht es in der Schleife weiter. Also diese Zerlegung ist genau das, was diese Schleife hier macht. Und damit haben Sie einen der wichtigsten Teile schon erledigt, nämlich das Ganze zu erkennen. Dann die Geschichte hier mit dem Test auf Background-Prozess, die können wir ignorieren an der Stelle, weil ja der Hinweis in der Aufgabenstellung war, das brauchen Sie nicht prüfen. So, dann, ob das ein internes Kommando ist, ist auch egal. Dann kommen testweise hier Ausgaben, das ist so zum Debugging, damit man sehen kann, was da passiert, das brauchten Sie auch nicht. Jetzt geht's los, dass die Pipes erzeugt werden. Nachdem wir alles geparst haben, wissen wir ja, wie viele Befehle es insgesamt gibt, die durch das Pipe-Zeichen getrennt werden. Das heißt, wenn wir n Prozesse erzeugen, dann brauchen wir n-1 Pipes, ja, eine weniger. Und das passiert hier von i gleich 0 bis Command-No-1 wird jetzt eine Pipe erzeugt und dafür verwenden wir dieses Array Pipe-FDSI. Ja, also Pipe-FDSI, das war ja so ein doppelt indiziertes Array, also eine Matrix eigentlich. Und jedes davon enthält ja zwei Integers. Das heißt, ein so ein Pipe-FDSI hat genau das richtige Format, um es in den Pipe-Befehl reinzuschieben. Das gibt uns eine neue Pipe zurück, sprich einen lesenden und einen schreibenden File-Deskriptor. Dann ist im nächsten Schritt das Ziel, das Programm auszuführen in einem Kind-Prozess. Und da müssen wir jetzt eine Fallunterscheidung machen. Das hatte ich Ihnen gesagt, wir müssen im Wesentlichen unterscheiden, handelt es sich um den allerersten Prozess in der Pipe, der ist ein Sonderfall, oder handelt es sich um den allerletzten Prozess, das ist ein weiterer Sonderfall, oder ist es der Regelfall, ist es irgendein Ding in der Mitte, was halt von einer reinkommenden Pipe Sachen kriegt und seine Ausgabe in eine rausgehende Pipe reinsteckt. Ja? Und da müssen wir einfach unterscheiden. Also was machen wir hier? Erstmal sorgen wir hier mit einer kleinen Schleife dafür, dass diese Argumentlisten null terminiert sind. Das ist ja die Voraussetzung, dass das exec nachher richtig funktionieren kann. Das war das, was ich eben an der Tafel kurz erzählt hatte. Sie müssen das Ding halt terminieren, jede einzelne Argumentliste. Also da fügen wir einfach überall diesen Null-Terminator ein. Und dann geht's los. Ja, von i gleich 0 bis Command No. Also dieses plus 1 sorgt dafür, dass es tatsächlich einer mehr ist. Ja. Und hier erzeugen wir erstmal einen neuen Prozess, ja, einen Kind-Prozess. Und im Kind-Prozess, da soll ja nur gearbeitet werden. Der ursprüngliche Vaterprozess ist ja die Shell, da passiert gar nichts. Ja, da wird nachher die Schleife fortgesetzt, wenn das Kommando erzeugt wurde. Und im Kind-Prozess müssen wir uns jetzt um die Pipes kümmern. Und der erste Fall, den wir hier in der Fallunterscheidung uns anschauen, ist, dass es sich um den ersten Prozess handelt. Das erkennen wir daran, dass in der Schleife i gleich 0 ist. Ja? Und dann machen wir halt mit dub 2 diese Geschichte, dass wir das Write-Ende von der Pipe 0 verwenden. Ja? Das ist Pipe FDS 0. Und das schreibende Ende hat immer den Index 1. Ja, hier an der Position, wo ich jetzt gerade mit dem Cursor bin, da können Sie immer nur 0 oder 1 eintragen. Und die Geschichte war, Sie können sich das merken, indem Sie gucken, welchen File-Descriptor Sie eigentlich umbiegen. In dem Fall wird ja die Standardausgabe von dem ersten Prozess umgebogen. Das ist immer die 1. Ja, 1 ist Standard-Out. Und entsprechend muss hier passend auch die 1 stehen. Ja, und mehr ist an der Stelle nicht zu tun, weil wir eben den Sonderfall erster Prozess haben. So. Danach wird hier Close All Pipes aufgerufen und das macht halt die restlichen Pipes zu. Ja? Weil wir haben ja in dem Kind-Prozess sind praktisch alle Pipes vorhanden. Ja? Also wir haben ja vorher für bis zu 10 verschiedene Prozesse haben wir diese ganzen Pipes alle aufgemacht und die werden jetzt hier alle wieder geschlossen, inklusive den duplizierten Deskriptoren, die wir hier hatten. Ja. Wichtig an der Stelle ist, dass hier unter anderem das lesende Ende der tatsächlichen Pipe 0 zugemacht wird, damit die nicht nochmal irgendwie verwendet werden kann. Dann kommt der Fall in der Mitte, ja, wo wir also sowohl was in den Prozess reinschieben, als auch aus dem Prozess rausschieben zum nächsten hin. Da brauchen wir natürlich zwei Aufrufe von dub 2. Das haben Sie in diesem Programm Pipes 3, haben Sie das gesehen. Da war das halt der mittlere von den drei Prozessen, der hat das auch gemacht. Das ist jetzt hier einfach die verallgemeinerte Version und die Schwierigkeit ist eigentlich an der Stelle nur mit den Indizes das richtig hinzukriegen, dass Sie die richtige Pipe erwischen und nicht versehentlich eine weiter vorne oder weiter hinten oder sowas, ne? Dass sie die Sachen nicht doppelt verwenden. In dem Fall lesen wir aus der Pipe i-1, also aus der vorhergehenden, und wir schreiben in die Pipe i, ja, in die folgende Pipe. Kann man sich schnell überlegen, dass das passt, wenn man nochmal oben guckt, wo es losgeht. Der erste Prozess schreibt in die Pipe 0, ja, und der nächste wäre dann der Prozess mit der in der Zählung mit der Nummer 1, also i gleich 1, der würde aus der Pipe 1-1, also aus der Pipe 0 lesen, das passt zu dem hier, und der würde in die Pipe 1 reinschreiben. Und so geht das dann weiter für alle anderen folgenden Pipes. Und dann bleibt noch in der Fallunterscheidung hier der letzte Fall. erkennbar daran, dass I gleich Command No ist, also es ist halt der letzte. Ja? In dem Fall müssen wir nur das lesende Ende verarbeiten, weil hier die Standardausgabe nicht umgeleitet wird, sondern die erscheint dann halt auf dem Terminal. Und das macht auch wieder einen DUB2-Aufruf, der analog zu dem aus den vorherigen Fällen aussieht. Es handelt sich um die letzte Pipe, das ist die mit der Nummer I-1. Und es muss dessen Leseende sein, die 0. Sehen Sie wieder daran, dass hier 0 und 0 zusammenpassen. Ja. Also damit sind die Pipes alle erzeugt. Dann kann jetzt endlich mit exec das Programm nachgeladen werden. Das ist das, was ich da auch schon an die Tafel geschrieben habe. execvp argsi 0 und argsi. Ja. Also hier argsi 0 ist einfach der Befehlsname und argsi ist die ganze Liste der Argumente. Und dann wird hier noch geguckt, ob es irgendwie ein Problem gegeben hat. Ja, also nach exec darf es ja eigentlich nicht weitergehen. Und falls es doch danach weitergeht, dann wissen wir halt, es hat nicht funktioniert. Das ist aber genauso, wie Sie das aus der einfachen Shell ohne Pipes schon kennen. Und damit ist diese ganze Behandlung der Kind-Prozesse ist hier abgeschlossen. Jetzt sind wir wieder hier im Vater-Prozess. Da müssen jetzt auch noch alle Pipes geschlossen werden. Das ist also der Shell-Prozess, der ursprüngliche selber. Und dann kommen hier Meldungen, dass alle Programme gestartet wurden. So ähnlich, wie wir das vorher auch bei Starts hatten in der Shell. Und am Ende werden dann noch die Kind-Prozesse alle wieder eingesammelt. Da ich mir die Prozess-IDs in so einem Array Pits gemerkt habe, von den bis zu 10 Kind-Prozessen, die ich da erzeugt habe, kann ich die mit WaitPit der Reihe nach anfordern. Ja, und das war's. Und wenn man das Ding übersetzt und laufen lässt, dann sieht man halt, jetzt kann man so Sachen machen, ls-l, grep, aout, tr, a bis z nach a bis z. Ja. Und dann sehen Sie, der hat es erkannt, dass es sich um 3 Kommandos handelt. Das ls-Kommando, das grep a out und das tr. Tr ist so ein Buchstabenersetzen-Ding. Ja. Dann werden 2 Pipes erzeugt, weil eine von 0 nach 1 und eine von 1 nach 2. Es werden 3 Prozesse gestartet im Vordergrund. Und hier sehen Sie, das war diese Log-Dub oder Dub-Log-Funktion, die ich da drin hatte, die einfach nochmal protokolliert, wie die Pipes aufgebaut werden. Und letzten Endes das Programmverhalten. Es wird halt das ganze Verzeichnis ausgegeben. Es wird nach einer Datei a.out gesucht in der Ausgabe. Es bleibt also nur eine Zeile über. Und die wird dann noch die Ausgabe durch dieses Translate-Kommando gejagt, was Ihnen die ganzen Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umwandelt. Und dann ist es das Ergebnis. Gibt es da Fragen zu? Ja.
Können Sie den Syntax einfach mal hochladen, weil das ist dann doch schon im Umfang gleicher?
Also ich habe vor, nachher im nächsten Übungsblock alle bisherigen Musterlösungen in Archive zu packen und die auf die Webseite zu tun. Ich habe es am Wochenende, wollte ich eigentlich am Wochenende machen, da habe ich es aber nicht geschafft. Das mache ich aber nachher, das heißt spätestens irgendwann mittags oder so finden Sie die ganzen alten Musterlösungen auf der Webseite. Okay, das war die Aufgabe 11 und bei der Aufgabe 12 ging es darum, dieses kleine Datenprogramm nochmal anzufassen und das Ganze auf eine Verwendung mit MMAP umzustellen. Und okay, wie sieht das da aus? Schauen wir uns an, wo es losgeht. Genau. Ja. Also hier, wir haben jetzt die Datei praktisch schon geöffnet. Und was wir jetzt hier machen können, ich muss mal gerade gucken, wo der File-Descriptor ist für das Öffnen. Ja, hier ganz am Anfang, FD ist gleich Open FileName und so weiter, das ist noch aus dem Originalprogrammcode. Also die Datei ist geöffnet und Damit wir jetzt das Ganze praktisch als Speicher einbinden können, brauchen wir einen mmap-Aufruf, wo im Wesentlichen der File-Deskriptor und ein paar Attribute und sowas drinstehen. Und wir müssen auch angeben, wie groß der ganze Bereich ist, der gemappt werden soll, weil er nicht irgendwie standardmäßig einfach die ganze Datei nimmt oder sowas. Das heißt, hier ist die Länge angegeben, 100 mal Size of Record, das ist praktisch die Größe der vorbereiteten Datenbank, wo genau 100 Einträge drin sind. Und an der Stelle sehen Sie auch schon ein Problem mit dieser Implementierung, weil wir jetzt nämlich genau Platz für diese 100 Einträge vorsehen, heißt es, dass ein Hinzufügen neuer Einträge so nicht mehr funktioniert. Ja, in diesem Modell können Sie praktisch nur die vorhandenen 100 Einträge dann durch Zugriff über den Speicher verändern, auslesen und zurückschreiben. Aber Sie können nicht mehr hinten was dran anhängen, weil Sie dieses Mapping nicht so einfach on the fly vergrößern können. Ja, es gibt eine Möglichkeit, auch so ein M-Map neu zu machen, dass es praktisch mit einer größeren Datei klarkommt, aber das ist ein bisschen umständlich. Was das M-Map jetzt macht, ist, dass es eben im virtuellen Speicher irgendwo einen bisher ungenutzten Bereich sucht und da das Mapping einrichtet und Ihnen dann die Anfangsadresse von diesem Speicherbereich zurückgibt. Das heißt, der Rückgabewert, den müssen wir uns merken, weil das ist tatsächlich dann das, was Sie als Adresse über Pointer ansprechen können, um auf die Datei zuzugreifen. Ja, also hier merke ich mir das Ganze in einer variablen Database. Und die ganzen Aktionen sehen jetzt ein bisschen einfacher aus. Hier haben wir zum Beispiel das Anzeigen, ja, die Show-Aktion. Die sah vorher so aus, dass man mit lseek an die richtige Stelle in der Datei springen musste und dann mit read explizit einen Record einlesen musste. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, R ist gleich Database I. Ja, weil Database ist ein Pointer auf dieses Struct, wie so ein Datenbankeintrag aussieht. Und Database 0 ist praktisch der allererste Eintrag, das ist identisch mit Database. Ja. Und darüber kommen Sie direkt dahin. Das ist wieder ein Beispiel auch für diese Pointer-Arithmetik, weil sowas wie Database I, das wird umgerechnet in Database plus I. Ja. Und diese Plus-Operation ist nicht einfache Integer-Operation, also Integer-Addition, sondern dieses Plus bedeutet praktisch plus I mal Size of Struktur. Ja. Size of wie auch immer wir die Struktur genannt haben, wo Database ein Pointer drauf ist. Ja? Also wenn wir da, ich weiß es nicht mehr, wir haben da irgendwie die Strings mit Vorname und Nachname und so weiter, weiß jetzt nicht mehr, wie groß das Ding ist, nehmen wir mal an, ein Eintrag wäre 80 Byte groß oder sowas. Dann würde das halt bedeuten, Sie nehmen die Anfangsadresse Database, also da, wo dieses Mapping beginnt, und rechnen I mal 80 da drauf, ja? Um dann zu der jeweils richtigen Position zu kommen. Und das macht der C-Compiler halt automatisch für Sie, weil er dieses Feature als Pointer-Arithmetik unterstützt. Ja. Und deswegen da können Sie grundsätzlich immer dieses Database I können Sie umschreiben in so ein Database plus I. Ja, das ist nur eine alternative Schreibweise dafür. Ja, also das heißt, diese Art Zugriff ist deutlich vereinfacht, ja, weil Sie nicht mehr explizit irgendwas auslesen. Beim Editieren oder Bearbeiten wird es noch deutlicher, denn da ist ja der normale Rhythmus, wenn Sie hier den auskommentierten Teil, der ist so gerade noch lesbar, glaube ich, vom Kontrast her, sich anschauen, so ein Edit-Rhythmus ist halt an die richtige Stelle in der Datei springen, das Zeug auslesen, dann die Veränderung vornehmen und dann wieder an die richtige Stelle in der Datei springen und das Zeug zurückschreiben. Das war der ursprüngliche Code. Und jetzt machen wir einfach an der Stelle praktisch Speicherzugriff. Ja, R ist gleich Database I. Das setzt einfach nur R auf die richtige Adresse, ja, dass wir den richtigen Record im in Anführungszeichen Speicher anschauen. Und beziehungsweise es kopiert das ganze Array, ja, die ganze Struktur. Und dann hier mit Database I gleich R wird es nach den Änderungen zurückgeschrieben. Ja. Schreibt das Ganze also wieder in den hypothetischen Speicher und damit auf die Platte zurück. Ja, die Delete-Operation, die ist im Wesentlichen ja auch nur ein Edit, ja, weil wir ja nicht wirklich löschen, also die Sachen gehen nie weg, sondern es wird nur dieses Deleted-Flag gesetzt, deswegen ist Löschen im Prinzip ein Edit, nur dass halt ein spezielles Feld verändert wird. Und was jetzt hier nicht implementiert ist, ist das Hinzufügen, weil dafür müsste man so ein Remap machen, das heißt, man müsste erstmal die Datei an sich vergrößern. Das geht nicht über eine Remap-Operation, da müssten Sie von Hand wieder ans Dateiende springen. Das geht jetzt gar nicht mehr, weil wir den File-Descriptor schon geschlossen haben. Müsste also die Datei neu öffnen, ans Ende springen, mit einem Append praktisch hinten was dranhängen. Und dann kann man so ein Remap für diesen M-Map machen und dafür sorgen, dass der halt eins länger ist. Und danach wäre es ein normaler Schreibvorgang wieder. Ja, das habe ich an der Stelle ausgelassen. Ja, und der Rest, die Suche, ist halt auch einfach der jeweilige Lesezugriff ausgetauscht durch direkten Zugriff auf den Speicher. Ja. Und mehr war da nicht, ja?
Ich hätte noch eine Frage ganz zum Anfang bei der Initialisierung der Datei. Wenn die mit 0 Byte anfängt, frisch aufgemacht, kann ich nicht drauf zugreifen mit dem MMAP. Warum? Die Datei ist ja da.
Ja.
Ich lese mit dem Speicher und sag schon, die ist jetzt 100 Einträge groß. Dann ist ja mein Speicher für 100 Mal Record reserviert. Wenn ich schreiben würde, sollte er dann eigentlich in die 0-Byte-Datei schreiben.
Wenn die richtige Größe schon hat, ja. Dann.
Aber Sie machen das ja auch nicht. Sie schreiben ja auch erst ganz normal mit den Read- und Write-Operationen rein, die Initialisierung, und danach gehen Sie erst ins MMAP über.
Ja, also ich könnte genauso gut das Ding mit 0 Einträgen initialisieren. Aber es muss halt schon die richtige Größe haben, wenn ich das Mapping mache. Also ich hätte hier am Anfang diese... genau, hier diese Schleife, wo das Ding initialisiert wird, die hätte ich insofern abändern können, dass ich einfach 0 Einträge der richtigen Größe schreibe. Ja, dann das M-Map mache und dann über den Speicher Zugriff das mit echten Inhalten initialisiere. Ja, das wäre auch möglich. Was nicht geht, ist einfach nur die Datei aufzumachen, dann hat die eine Größe von 0 Byte und dann ein M-Map zu machen, weil halt diese Daten nicht da sind. Und wenn die nicht da sind, können sie nicht gemappt werden.
Also die Datei muss schon immer die Zielgröße haben.
Genau, die muss die Größe haben, ja. Noch weitere Fragen dazu? Ja.
Das ist ja ein Man-Copy-App eigentlich.
Ja.
Ich habe es so gemacht, das ist auch so.
Ja, das Man-Copy, das wäre an der Stelle, wo ich, immer wenn ich hier so eine Zuweisung habe, Database I gleich R, das ist eigentlich ein Man-Copy. Mhm. Ja. Man kann diese Befehle verwenden. Das geht auch, glaube ich, in den ganz alten C-Dialekten geht das nicht. Da braucht man irgendwie C89 oder irgendwas dafür. Wenn Sie eine Struktur haben, Sie können eine Struktur einer anderen Struktur zuordnen. Das führt dazu, dass alle Elemente kopiert werden. Und das ist praktisch dasselbe, wie wenn Sie ein Memcopy machen. Ja. Und also deswegen hier an der Stelle könnte auch einfach stehen memcopy database i, r, size of struct oder sowas. Das würde das gleiche machen. Ich habe hier diese Variante gewählt, weil die ein bisschen lesbarer ist, aber dahinter steckt ein memcopy.
Er sucht ein Deal, der nicht funktioniert, der nicht ganz richtig, weiß nicht warum. Und dann mache ich alles mit
meinem Memcopy. Ja. Also genauso könnte man auch die einzelnen Elemente Stück für Stück kopieren, dass man also den Vornamen, den Nachnamen und so weiter, aber das bringt halt keinen Zusatzgewinn, ne, weil die Sachen ja, sie brauchen die ganze Struktur. Gut. Ja, das war die Übung. Dann sind wir beim nächsten Thema, das ist die Speicherverwaltung. Und da gucken wir uns ein bisschen was zu Grundlagen zunächst an, wie Paging allgemein funktioniert. Nochmal kurz so ein bisschen einen Rückblick auf Sachen, die Sie aus Betriebssystemen kennen. Dann schauen wir, wie generell die Aufteilung des Prozessspeichers unter Linux aussieht. Sprechen dann über die Funktionen, die halt für Speicherreservierung da sind. Die haben wir ja an einigen Stellen schon verwendet, aber jetzt gibt es die nochmal im kompletten Überblick, auch mit Möglichkeiten, wie man einmal reservierten Speicher nachträglich noch vergrößern oder verkleinern kann, was manchmal ganz interessant ist. Und gucken uns noch ein paar andere Funktionen an, die generell mit Speicher nützlich sind. Dann reden wir über Alignment, dass man bei bestimmten Variablenarten aufpassen muss, dass die an, sagen wir mal, geraden Adressen oder Adressen, die Vielfache von 4 oder sowas sind, anfangen. Und die letzten Sachen sind dann nochmal ein Memory Mapping mit MMAP. Da gibt es noch eine spezielle Variante, die man verwenden kann, wenn man einfach einen Bereich, der irgendwie schon mal mit Nullen gefüllt ist oder sowas braucht. Und wir gucken, was passiert, wenn Linux der Hauptspeicher ausgeht. Ja, also Hauptspeicher ausgehen heißt, Sie haben sowohl das RAM vollgeschrieben als auch den Swap-Bereich. Also es gibt wirklich keine Möglichkeit mehr. Dann kann kein neuer Prozess mehr erzeugt werden. Und das sind Sachen, die der Linux-Kernel ständig im Hintergrund beobachtet und dann da irgendwie drauf reagiert. Und das ist ganz interessant, ja, zu sehen, nach was für einem Kriterium dann entschieden wird, letzten Endes, welches Programm jetzt gestoppt werden muss, damit wieder Speicher zur Verfügung steht. Okay, also es wird wie bei allen modernen Betriebssystemen mit Paging gearbeitet. Prinzipiell ist es beim Paging ja so, dass Sie den Hauptspeicher in sogenannte Seitenrahmen oder Pageframes unterteilen. Die haben normalerweise eine feste Größe, sowas wie 4 Kilobyte ist auf der Intel-Architektur üblich. Es gibt auch Prozessoren, wo man das variabel einstellen kann, wie groß die Seitengröße oder Seitenrahmengröße ist. Und die Verwaltung des virtuellen Speichers funktioniert dann so, dass Sie jedem Prozess über eine Seitentabelle praktisch sagen, eine bestimmte virtuelle Seite wird auf einem physischen Seitenrahmen abgebildet. Ja, und das kann man ganz flexibel handhaben. Da kann man zum Beispiel sagen, Teile des Speichers sind gerade gar nicht verfügbar. Dann steht in der Seitentabelle drin, prinzipiell gibt es diese Seite, aber sie ist gerade nicht da. Ja, und wenn man dann versucht, auf so eine Speicherseite zuzugreifen, dann führt das zu einem Page-Fault und dann kann das Betriebssystem hingehen und Ihnen die Seite, die zum Beispiel auf Platte ausgelagert wurde, woanders herholen. Ja. Unter Linux und auch anderen Systemen gibt es auch aktuell Experimente, dass man zum Beispiel hingeht und wenn eine Seite ausgelagert werden soll, dass die nicht direkt auf Festplatte in diesem Swap-Bereich ausgelagert wird, sondern dass die stattdessen im Speicher komprimiert wird und an irgendeiner anderen Stelle im Hauptspeicher abgelegt wird, dann aber weniger Platz verbraucht. Ja, das ist auch eine Form der Auslagerung, weil da können Sie auch nicht mehr direkt auf die Seite zugreifen, die ist halt erstmal weg und in der Seitentabelle als nicht vorhanden vermerkt. Aber wenn Sie dann darauf zugreifen und dieser Page-Fault kommt, dann sieht das System halt, da habe ich das neue Feature verwendet, ich habe die komprimiert irgendwo anders im Hauptspeicher, dann kann die viel schneller zurückgeholt werden. Ja, das ist also auch ein Bereich, wo noch Entwicklung aktuell passiert und also wirklich ganz aktuell neue Features in den Kernel reinkommen. Wenn Sie rausfinden wollen auf einem Linux-System, was die Seitengröße ist, dann können Sie so eine Funktion getPageSize verwenden. Das ist manchmal interessant, das zu wissen. Wenn Sie sich zum Beispiel selber eine kleine Speicherverwaltung für Ihr Programm schreiben wollen, ja, und da Speicher immer in so möglichst effizienten Blöcken irgendwie anfordern wollen, ja, weil Sie berücksichtigen wollen, dass das Betriebssystem eben mit einer bestimmten Größe von Speicher immer arbeitet, dann können Sie einfach abfragen, wie groß ist das? Unter Linux auf einer Intel-Maschine kriegen Sie dann eben zurück, ja, die Seitengröße ist 4 Kilobyte und dann können Sie zum Beispiel eigene Speicheranforderungen immer als Vielfache von 4 Kilobyte durchführen. Das ist dann effizienter, als wenn Sie immer nur ein halbes Kilobyte anfordern würden, ja, weil dann trotzdem irgendwo so eine ganze Seite reserviert werden muss. Es wird etwas gemacht, was zunächst bei bei Paging nicht vorgesehen ist. So, die Grundidee vom Paging ist ja eigentlich, dass man die Prozesse strikt voneinander trennt, was den Speicher angeht, ja? Um eben ein reibungsloses Funktionieren der Prozesse zu ermöglichen, damit kein Prozess in den Speicher des anderen Prozesses reingucken, vielleicht sogar reinschreiben kann und den entweder kaputt macht oder sensible Daten ausliest oder sowas. Ja, deswegen ist die Grundidee, jeder Prozess hat seine eigene Seitentabelle und das, was da an physischem Speicher gemappt wird, das ist strikt disjunkt von allen anderen Mappings von anderen Prozessen. Das ist erstmal die Grundidee. Wenn man das dann macht, dann stellt man irgendwann fest, naja gut, jetzt gibt es aber Zeug, das irgendwie in fast jedem Prozess vorhanden sein muss. Ja, die meisten Anwendungen sind nicht einfach in sich geschlossen und enthalten allen Code, der gebraucht wird, sondern die laden dynamisch irgendwelche Bibliotheken hinzu. Ja, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie starten 100 Programme und die nutzen alle die gleichen 5 Standardbibliotheken, dann würden bei einem konservativen Ansatz auch diese Standardbibliotheken 100-mal alle hinzugeladen werden, jeweils in den Prozessspeicher des Prozesses, um den es gerade geht. Ja, das heißt, Sie hätten identischen Code, nämlich diesen Code aus der Bibliothek, x-mal im RAM liegen, was eigentlich Vergeudung ist. Und deswegen gibt es bei Linux die Möglichkeit des Page-Sharing. Ja, das heißt, beim ersten Laden einer Bibliothek, wenn Sie das allererste Programm starten, was diese Bibliothek braucht, wird das Zeug natürlich von der Platte geladen, wird im Speicher irgendwo angeordnet, im Hauptspeicher, und die Seitentabelle von dem Prozess wird so gemacht, dass er darauf zugreifen kann an der richtigen Stelle. Wenn Sie jetzt den nächsten Prozess starten, der dieselbe Bibliothek verwendet, auch wenn er vielleicht ein anderes Programm benutzt, dann stellt das System fest, die Bibliothek habe ich schon, ja, das habe ich mir gemerkt, die ist da und da im Hauptspeicher. Und dann kriegen Sie praktisch in der neuen Seitentabelle für die Bibliothek ein Mapping auf die gleichen Seitenrahmen im RAM, im physischen Speicher. Ja, und sparen sich damit den Aufwand. Das hat aber natürlich ein paar Konsequenzen. Sie müssen dann zum Beispiel dafür sorgen, dass diese Bibliothek nicht beschreibbar ist. Ja, wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Bibliothek hätten, wo es möglich wäre, im Code irgendwie Veränderungen oder sowas vorzunehmen aus dem laufenden Programm heraus, dann würde das nicht gehen. Weil dann könnte wieder einer von den Prozessen in diesem Bibliotheksbereich irgendwas schreiben und das hätte dann Auswirkungen auf die anderen Prozesse, die sich den Speicher teilen. Das heißt, das geht nur für Read-Only-Speicherbereiche. Wird aber in der Form gemacht und führt eben dazu, dass das erheblich Hauptspeicher eingespart werden kann. Ein anderer Mechanismus, den auch viele Unix-Systeme machen, ist bei der Fork-Operation ein sogenanntes Copy-on-Write. Das Copy-on-Write bedeutet, wenn Sie einen Fork machen, erstellen Sie eine 1:1 Kopie vom Prozess. Und die normale Vorgehensweise oder naive Vorgehensweise wäre, dass Sie jetzt, wenn der neue Prozess erzeugt wird, auch wirklich eine 1:1 Kopie vom Speicher machen. Das heißt, Sie listen alle Speicherbereiche auf, die der Originalprozess hat, machen schön Kopien davon irgendwo im RAM und tragen in die neue Seitentabelle für den kopierten Prozess Verweise auf diese Kopien ein. Ja? Dann kann nämlich direkt danach jeder Prozess unabhängig auf seinen eigenen Speicherbereichen arbeiten. Tatsächlich ist es aber oft so, dass große Teile dieses kopierten Speichers gar nicht verändert werden. Das heißt, für die gesamte Laufzeit beider Prozesse bleiben die Inhalte komplett gleich. Ja, und damit haben Sie wieder so eine Situation, wo Sie identische Speicherinhalte mehrfach vorhalten würden. Ja, und deswegen wird auch da ein etwas clevererer Ansatz gewählt und der neue Prozess wird so erzeugt, dass der von der Seitentabelle aus auf die gleichen physischen Speicherbereiche zeigt wie der Originalprozess. Ja, ist eigentlich eine Verletzung dieser Regel, dass wir strikte Trennung der Speicherbereiche machen. Aber das wird nicht einfach so gemacht, sondern die einzelnen Speicherseiten jetzt in diesem doppelt genutzten Bereich, die werden alle als Read-Only markiert. Ja, obwohl die prinzipiell vom Ablauf her eigentlich auch beschreibbar sein müssten. Und dann passiert Folgendes. Wenn jetzt die beiden Prozesse laufen, solange die nur lesend auf den Speicher zugreifen, ist alles egal. Ja, da laufen die einfach vor sich hin und machen halt irgendwas Also Lesezugriffe ist zum Beispiel, ich hole mir die nächste Instruktion, um mein Programm weiter auszuführen, oder ich lese irgendwelche Variablen aus. Und in dem Moment, wo einer von den beiden Prozessen eine Veränderung macht, weil er eine Variable mit einem Wert überschreiben will, der erste, der das tut, der verursacht natürlich einen Zugriffsfehler, ne, weil wir die Seiten alle auf nur lesbar gesetzt haben. Und in dem Moment wird praktisch in eine Funktion irgendwo in der Speicherverwaltung vom Betriebssystem gesprungen, das Ding erkennt, ah ja, das ist deswegen ein Fehler, weil ich die Seite extra auf Read-Only gesetzt hatte, dann wird diese eine Seite kopiert. Ja, also nur von der Seite wird eine Kopie gemacht. Danach zeigen praktisch die beiden Prozesse für diese eine Seite auf unterschiedliche physische Bereiche. Ja, es wird dann an beiden Prozessen für diese eine Seite vermerkt, die ist jetzt schreibbar. Jetzt kann ja nichts mehr passieren, weil ich ja eine Kopie davon gemacht habe. Und dann wird der fehlgeschlagene Speicherzugriff wird neu durchgeführt. Also der Prozess kann dann fortgesetzt werden und kann seinen Schreibzugriff jetzt auf diese Seite tatsächlich durchführen. Das heißt also, dass Sie nicht mehr den gesamten Speicher kopieren, sondern nur Teile. Ja, eventuell gar nichts, wenn keine Schreibzugriffe stattfinden, das kann schon mal passieren, oder nur für ausgewählte Seiten, wo tatsächlich was verändert wird. Das spart zum einen Zeit, ja, weil Sie beim Prozesserzeugen diese große Speicherkopieraktionen nicht machen. Wenn Sie einen sehr großen Prozess hätten, wäre das ja teuer. Ja, was weiß ich, mehrere Megabyte Speicher von A nach B kopieren. Also es spart Zeit und es spart Speicherplatz, weil nur der Speicher, der wirklich geändert wird, auch dupliziert wird. Ich wollte noch irgendwas sagen dazu. Ah ja, genau, und eine häufige Situation, wo das auch gebraucht wird und hilfreich ist, ist einfach beim Start von externen Programmen. Wir haben ja diese Fork-Exec-Variante gesehen. Ja, das heißt, wenn Sie irgendein Programm starten wollen als neuen Prozess, machen Sie erst einen Fork, unterscheiden zwischen Vater- und Kindprozess. Der Kindprozess lädt mit Exec ein anderes Programm nach und das läuft dann da drin. Und gerade in dem Fall ist dieses Copy-on-Write auch sehr hilfreich, denn das Exec würde ja bedeuten, das, was bisher im Speicher vom Prozess ist, schmeiße ich komplett weg und fange frisch an, weil ich ein Programm nachlade. Ja, und dieses Programm macht dann halt irgendwelche anderen Dinge, die nichts mehr mit dem ursprünglichen Programm zu tun haben. Und deswegen ist das da besonders clever, denn wenn ich weiß, ich mache einen Fork und dann einen Exec und ich würde jetzt erst den ganzen Speicher von dem Originalprozess kopieren und dann im nächsten Schritt das, was ich gerade kopiert habe, direkt wieder wegschmeißen, weil ich einen Exec mache, das wäre halt besonders ineffizient. Ja? Also spätestens für diese Fork-Exec-Geschichte sollte man das beachten. Es gab deswegen in älteren Unix-Systemen eine Möglichkeit, dem Fork zu sagen, Achtung, nach dem Fork kommt ein Exec. Ja, also in Systemen, die kein Copy-on-Write können, wo praktisch beim normalen Fork-Aufruf eben wirklich eine Kopie gemacht würde, da konnte man sagen, mach das nicht, mach keine Kopie, denn nach dem Fork kommt sofort ein Exec. Da hat man dasselbe gehabt, aber musste praktisch so ein bisschen tricksen. Ja, und heute in den modernen Systemen denkt man darüber einfach nicht nach, über Performance oder sowas, schreibt einfach Fork und Exec hin und durch den Copy-on-Write-Mechanismus wird es automatisch richtig gemacht. Ja, wenn wir uns den Speicher eines Linux-Prozesses anschauen, der ist in mehrere Teile aufgeteilt. Wir hatten da grundsätzlich über die Sachen auch schon mal gesprochen. Es gibt etwas, das nennt man Textsegment. Da ist der eigentliche Programmcode drin, also die Befehle, die ausgeführt werden sollen, die Maschinensprache-Instruktionen. Dann sind String-Literale drin. Wenn Sie irgendwo im C-Programm sowas wie printf, Anführungszeichen, Hallo Welt schreiben, dieses Hallo Welt wird mit dem Programmcode zusammen irgendwo fest untergebracht. Und Sie haben dann in dem tatsächlichen printf-Aufruf halt einen Pointer auf den Anfang von diesem String Hallo Welt. Genauso alle Konstanten, die Sie irgendwo benutzen, ja, das ist da auch alles drin. Und das Besondere an diesem Textsegment ist, dass das read-only ist. Ja, das hat an der Stelle dann auch wieder den Vorteil, wenn Sie das gleiche Programm mehrfach ausführen, dann können Sie auch da wieder Sachen gemeinsam benutzen in mehreren Prozessen, weil dieses ganze Textsegment unveränderlich ist. Ja, das sieht immer gleich aus und kann auch im laufenden Betrieb nicht verändert werden. Deswegen muss man auch das Textsegment nur einmal reinmappen, auch wenn man das Programm mehrfach startet. Ja, muss man also nicht mehrfach in den Hauptspeicher laden. Dann gibt es den Stack. der ist ja dafür da, dass Sie praktisch die Funktionsaufrufe vernünftig erledigen können und auch mit Rekursion und sowas arbeiten können. Das ist natürlich ein schreibbarer Bereich. Und insbesondere ist es einer, der dynamisch, was die Größe angeht. Der ist am Anfang ganz klein. Und wenn Sie den nutzen, indem Sie halt Funktionsaufrufe durchführen, dann merkt das System automatisch, wenn Sie drohen, den vorhandenen Bereich zu verlassen. Ja, und dann wird er dynamisch vergrößert. Und genauso, wenn sich das Deck wieder abbaut, kann der überflüssige Bereich ins Deck auch irgendwann wieder zurückgegeben werden. Und das Data-Segment, da sind Sachen drin, die auch schon beim Kompilieren zum Teil da abgelegt werden. Ja, wenn Sie im C-Programm globale Variablen haben, denen Sie auch schon einen Wert zugewiesen haben, das können auch wieder Strings sein, ja, oder auch einfach irgendwelche Variablen, die halt mit irgendeinem Wert vorinitialisiert werden, dann werden Sie, wenn Sie sich den übersetzten Code angucken, werden Sie nirgendwo Instruktionen finden, die explizit diese Werte zuweisen, ja, und irgendwo in eine Speicherstelle reinschreiben. Sondern was stattdessen gemacht wird, es wird schon beim Kompilieren praktisch das Binary so erzeugt, dass an den richtigen Speicherstellen, die vorgesehen sind für diese Variablen, dass da schon die Werte drinstehen. Ja, damit haben Sie, wenn Sie das Programm geladen haben von der Platte, praktisch schon diese ganze Initialisierung erledigt. Ja, also die Alternative wäre, das nicht so zu machen und dann tatsächlich Instruktionen auszuführen. Und das wäre nicht besonders hilfreich, weil in den Instruktionen würde ja auch wieder die Konstante irgendwie drin kodiert sein. Das heißt, sie muss so oder so im Programm irgendwo auftauchen. Und Sie haben noch den zusätzlichen Overhead, dass Sie halt irgendwelche Move-Befehle in Assembler haben, die das Zeug irgendwo reinschreiben werden. Also deswegen alles, was vorinitialisiert wird, taucht da auch drin auf. Und außerdem haben wir den Heap da drin. Und der Heap ist jetzt der dynamische Speicher. Das sind die Sachen, die wir uns jetzt in den folgenden Schritten anschauen werden, wo Sie eben sagen können, ich brauche jetzt mal ein frisches Kilobyte RAM, weil ich irgendwelches Zeug da reinschreiben will. Und da wächst der Speicher dann eben und wird größer. Ja? Und das sind so Funktionen wie dieses Malloc, die wir auch schon mal gesehen haben. Es gibt dann noch ein BSS-Segment. Ja, das BSS ist ein historischer Name, der heute keinen Sinn mehr ergibt. Da drin liegen globale Variablen, die nicht initialisiert sind. Und die sind nicht mit im Binary abgelegt. Ja, das ist im Wesentlichen ist das verwandt mit den globalen Variablen, die im Data-Segment stehen. Ja, aber mit dem Unterschied, dass die nicht in der Programmdatei landen, also nicht automatisch nachgeladen werden. Da ist praktisch einfach alles drin, wo Sie nicht einen Startwert für vorgegeben haben. Und die hängen alle schön hintereinander. Das heißt, Sie können beim Initialisieren des Programms einfach sagen, überschreibt diesen ganzen Speicherbereich mit Nullen. Ja, das ist effizienter als, 100 Befehle zu haben, die 100 Variablen verschiedenen Typs, ja, kurze, lange Integers, Floats und so weiter, irgendwie mit Nullen initialisieren. Das muss alles auf Null initialisiert werden. Und das macht man tatsächlich, zumindest unter Linux, über so ein Copy-on-Write-Mapping. Und dafür braucht man eine Seite mit Nullen. Ja, das heißt, irgendwo, wenn das Betriebssystem startet, legt es einmal eine Seite im Speicher an, die nur Nullen enthält. Und jedes Mal, wenn Sie jetzt ein neues Programm starten und praktisch einen Bereich brauchen, wo diese auf Null initialisierten Variablen drin sind, dann machen Sie so ein Mapping auf diese Seite, wo nur Nullen drin sind, und das machen Sie im Copy-on-Write-Modus. Ja? Das heißt, zunächst mal passiert da gar nichts. Es wird also zunächst kein neuer Speicherbereich wirklich mit Nullen initialisiert, sondern es wird nur das Mapping eingetragen. Das kostet gar keine Zeit. Das ist nur eine Änderung der Seitentabelle. Und sobald Sie dann auf diese nicht initialisierten Variablen das erste Mal schreibend zugreifen, ja, weil Sie jetzt in irgendeiner Unterfunktion sind und das erste Mal einen Wert zuweisen, dann kriegen Sie halt wieder diese Fehlermeldung, dass der Bereich gar nicht schreibbar ist, auf den Sie da zugreifen. Und es passiert wieder das, was ich eben beschrieben habe. Es wird eine Kopie davon gemacht und danach kann der Befehl neu durchgeführt werden. Also das sind alles so Geschichten, die in Richtung Optimierung des Speicherverbrauchs, aber auch der Startzeit für einen neuen Prozess gemacht sind. Und dann gibt es noch Speicherbereiche für mapped Files, die eben mit mmap eingetragen wurden. Ja, da ist gar kein, zunächst mal gar kein Hauptspeicher mit verbunden, sondern erst wenn Sie anfangen, darauf zuzugreifen, dann werden halt Sachen aus der Datei ausgelesen und dann vorübergehend im Hauptspeicher gehalten. Das Letzte, was es dann noch gibt, sind Anonymous Memory Mappings. Und das ist eine besondere Geschichte. Dieser Heap, über den ich gesprochen habe, der halt dynamisch wächst, wenn Sie mit malloc sagen, hier, gib mir ein bisschen mehr RAM, der wird eigentlich nur für kleine Datenmengen verwendet. Also das Typische ist, dass Sie irgendwas machen, wo Sie halt so eine Strukturdefinition haben, wie bei unserer Datenbank. Ja, vielleicht auch ein bisschen größer, dass das also ein paar Kilobyte oder sowas hat. Und dann haben Sie ein Programm, was eben dynamisch solche Sachen neu erzeugen kann. Dann sagen Sie malloc Größe und kriegen so einen kleinen Chunk, der auf dem Heap ist. Wenn Sie aber irgendwas machen, wo Sie riesige Speichermengen brauchen, dann wird dafür nicht der normale Heap verwendet, sondern dann wird ganz woanders ein Bereich virtueller Speicher freigegeben und das wird mit Hilfe von so einem Anonymous Memory Mapping gemacht, weil da auch wieder Kopien von diesen Nullseiten einfach eingeblendet werden, die dann wieder mit Copy on Write erst beim Zugriff verändert werden. Ja. Das heißt, die sind auch schon mit Nullen gefüllt und es ist so, dass wenn Sie diese malloc-Funktion verwenden, die ist Teil der Standardbibliothek der glibc. Und das Ding guckt halt einfach und unterscheidet bis zu 128 Kilobyte Anforderungen wird der Heap verwendet und darüber wird dieser andere Mechanismus verwendet. Und das könnte natürlich auch sich mit der Zeit irgendwann ändern. Ja? Also das ist einfach eine Frage, wie die Bibliothek das Ganze implementiert. Um jetzt mal sich ein Beispiel für die konkrete Speicheraufteilung anzusehen, habe ich hier mal ein kleines Testprogramm geschrieben, was einfach verschiedene Arten von Speicherbelegungen macht. Ja, das hat globale Variablen, die initialisiert sind oder nicht initialisiert sind. Es ruft eine Funktion auf, die erzeugt lokale Variablen, die dann auf dem Stack irgendwo landen müssen. Also gucken wir uns das kurz an. Was taucht hier alles auf? Es gibt hier ein Character Array, also im Prinzip ein String der Länge 1024 und da ist nicht angegeben, was da drin stehen soll. Ist also nicht initialisierte globale Variable und landet deswegen in diesem BSS-Segment. Das war das, was über so ein Null-Mapping erzeugt wird. Dann haben wir hier eine Konstante, die mit einem Wert vorbelegt ist. Ja, das müssen Sie natürlich bei einer Konstanten. Die landet im Text-Segment, weil die ja überhaupt nicht angefasst werden kann. Sowas können Sie dann später auch versuchen. Sie können aus einem Programm heraus versuchen, der einen anderen Wert zuzuweisen. Na? Wie könnte man das machen? Der C-Compiler lässt Sie natürlich nicht. Wenn Sie so ein Ding hinschreiben, const i gleich 7 und Sie schreiben dann später im Programm irgendwo i gleich 9, schmeißt Ihnen der Compiler das schon raus, weil er sagt, sorry, das Ding ist als konstant deklariert. Sie können aber natürlich versuchen, den auszutricksen, indem Sie sagen, gib mir die Adresse der Variable und dann machen Sie einfach einen Pointer, der auf die Variable zeigt. Ja, und dann machen Sie über diese Konstruktion Sternchen, Pointername gleich irgendwas, machen Sie diesen Dereferenzierungsaufruf und schreiben einen neuen Wert rein. Wird aber an der Stelle nicht funktionieren, weil der Wert eben in einem Speicherbereich liegt, der nicht schreibbar ist. Ja? Für normale Variablen funktioniert das. Wenn Sie in einer Funktion irgendwie Sachen als konstant definieren, dann kann das teilweise hinhauen, dass Sie selbst konstante Variablen verändern können über diesen Trick. Aber mit den Sachen, die global konstant definiert sind, da geht es nicht, weil die eben nicht in einem beschreibbaren Bereich liegen. Dann das nächste, int j gleich 4095, ist auch eine globale Variable, die auch vorinitialisiert ist. Die landet im Datensegment. Ja? Also das ist Teil eben, was im Binary schon drinsteht, was aber in eine Region im Speicher geladen wird, wo es nachher Veränderungen erlaubt. Okay, dann haben wir diese Testfunktion, die deklariert lokal so ein Array, ja, ein Integer Array. Und das heißt, das wird jedes Mal, wenn Sie die Funktion aufgerufen, auf dem Stack frisch angelegt, ja, und nachher wieder zerstört. Zerstört nicht im Sinne von, dass es überschrieben wird, sondern zerstört einfach im Sinne von, es ist danach nicht mehr sicher, darauf zuzugreifen. Und ja gut, hier werden jetzt einfach nur ein paar Sachen verändert da drin und wir geben hier mal die, die Werte aus. Und hier im Hauptprogramm, was machen wir hier? Hier weisen wir dem Character Array irgendwelche Werte zu, rufen einmal die Testfunktion auf und dann reservieren wir mit malloc zusätzlichen Speicher, in dem Fall 40 Megabyte, und gucken, was da passiert. Das Leap 20 am Ende ist dafür da, dass nachdem diese ganzen Sachen aufgebaut worden sind, wir noch 20 Sekunden Zeit haben, den Prozess unter Linux zu untersuchen. Also der läuft noch und wir können uns mit Hilfe von Informationen im PROC-Dateisystem können wir uns angucken, was da passiert. Und hier sehen Sie jetzt, wie das Ganze auf dem 32-Bit-System aussieht. Es gibt ein Tool, das nennt sich PMAP. Und da können Sie die, eine Prozess-ID angeben. Ja? Hier dieser Befehl mit dem Dollar und Klammer auf und zu, der sorgt einfach dafür, dass das Kommando PIT of MemTest ausgerufen wird. Das gibt Ihnen die Prozess-ID von dem Programm MemTest zurück. Und dann wird dieser Rückgabewert praktisch als Parameter hier in der Zeile verwendet. Ja, also ich habe damit einfach mir die zwei Schritte PIT-off von Hand aufrufen und den Wert kopieren in das nächste, in den nächsten Befehl habe ich mir erspart. Das ist zu einem Ding gemacht. Dann kriegt man hier diese Ausgabe und kann jetzt sehen, das hier auf der linken Seite, das sind virtuelle Adressen und zwar sind es die Anfangsadressen von irgendwelchen Speicherbereichen, die dieser Prozess verwendet. Ja, aber wie gesagt, sind alles virtuelle Adressen. In der zweiten Spalte stehen die Größen der jeweiligen Speicherbereiche drin. Da sehen Sie, es gibt ganz kleine, hier 4 Kilobyte und sowas. Und es gibt auch sehr große, hier, das ist ungefähr 40 Megabyte. Ja. Danach kommt so eine zugriffsrechte Spalte. Und da kann man sehen, es gibt wie bei den Dateien lesbar, schreibbar, ausführbar. Ja. Wenn Sie ein Segment haben, was ausführbar ist, dann heißt das, da darf man reinspringen, ja, mit einem Jump. Kann er Funktionen aufrufen und sowas. Wenn das X fehlt, können Sie es nicht machen. Und writable und readable ist klar. Ja. Also irgendwas zu haben, was hier nicht mindestens ein R hat, ist nicht sinnvoll. Ja. Dann könnte man damit nichts anfangen. Und ja, wenn man das jetzt anschaut, Sie sehen, hier ist temp-mem-test eingetragen. Das ist die Programmdatei. Ja. Und da ist praktisch, es sind also 3 Mappings auf Teilbereiche dieser Datei vorhanden. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie die Rechte für die 3 sind, dann sieht man, die sind alle unterschiedlich. Es gibt einmal readable und executable, einmal nur readable und einmal read-write. Und das sind genau die Teile, die wir aus der Datei kopieren, wo ich darüber gesprochen habe. Dieses read und execute, das ist das Code-Segment. Ja, da steht der Code selber und die global definierten Konstanten, die stehen da drin. Ja. Dann haben wir hier diesen nur readable Bereich. Das waren die Geschichten, wo Teile vom Textsegment, die read-only sind, drin sind, die aber nicht ausführbar sind. Ja, es hat keinen Sinn, an eine Stelle zu springen, wo irgendwelche Konstanten abgelegt sind. Das gehört also auch noch zum Textsegment dazu, aber ohne dieses ausführbar. Und das Read-Write ist praktisch das Data-Segment, wo auch der Heap drin ist, also die ganzen normalen Geschichten. Ja. Dann sehen Sie hier an zwei Stellen, dass Ausschnitte aus einer Bibliothek eingebunden sind. Diese libc ist eine Standardbibliothek und das ld ist der Linker, der gebraucht wird, um Bibliotheken dynamisch nachzuladen. Und wenn Sie sich das anschauen, da sehen Sie, genau wie beim Programm selber, besteht auch das wieder aus 3 Teilen. Sachen, die lesbar und ausführbar sind. Ja, das sind halt die Implementierungen von irgendwelchen Bibliotheksfunktionen, wo man dann nachher reinspringen kann, um sowas wie printf auszuführen. Dann haben wir einen rein lesbaren Bereich, weil auch so eine Bibliothek Teile hat, wo halt irgendwelche Konstanten und sowas drinstehen, die nicht veränderbar sind. Und was wir hier haben, ist auch ein Bereich, der les- und schreibbar ist. Das heißt, die Bibliotheksfunktionen, die können natürlich auch irgendwelche lokalen Variablen anlegen. Ja? Und der Teil muss natürlich für jeden Prozess unterschiedlich sein. Wenn Sie also, und das können Sie in der Form nicht, wenn Sie sich anschauen würden, auf welche physischen Speicherbereiche das Ganze nachher gemappt wird im laufenden Betrieb, dann würde man sehen, dass dieser Read-Writable-Bereich, dieser Read-Writable-Bereich der Bibliothek, dass der für jedes andere Programm, was man auch noch lädt, was die gleiche Bibliothek verwendet, dass der woanders hin zeigt. Während der nur lesbare Teil immer gleich ist, ne, immer auf denselben Teil im physischen Speicher zeigt. Ja, für das LD-Ding sieht es genauso aus. Dann haben wir hier unten noch den Stack, ja, der les- und schreibbar ist, weil der Stack muss ja auch verändert werden können. Und dann gibt es hier noch drei Anon-Mappings, ja, die praktisch, und hier oben ist noch ein großes Anon-Mapping. Und dieses große Anon-Mapping, das ist entstanden, als wir dieses malloc 40 Megabyte gemacht haben. Da hat er gesagt, das packe ich nicht in den regulären Heap rein, sondern da lege ich einen eigenen Bereich an, der separat verwaltet wird und mit dem normalen Heap nichts zu tun hat. Ja. Sie kriegen eine ähnliche Ausgabe, wenn Sie in den PROC-Ordner für den Prozess reinschauen und sich da Maps anschauen. Ja? Da steht im Wesentlichen dasselbe Zeug drin. Und wenn man das Ganze auf einem 64-Bit-System macht, dann sieht es ähnlich aus, nur dass die Adressen jetzt alle viel größer sind. Also Sie sehen hier die Adressen, das sind jetzt 64-bittige Adressen, halt, das sind also Monster von der Darstellung her. Aber grundsätzlich ist das ganze Prozedere, wie die Sachen aufgeteilt werden, das gleiche. Und wenn Sie sehen wollen, wie die Aufteilung in der Programmdatei ist, wie groß die verschiedenen Segmente sind, dann können Sie das Programm Size verwenden. Das habe ich hier mal in diesem kleinen Kasten drin. Size Memtest sagt Ihnen dann, wie groß das Text, Data und BSS Segment ist. Ja, die ersten drei Angaben sind da die relevanten Zahlen. Okay, also das war's zur Speicheraufteilung. Und jetzt schauen wir uns einfach diverse Funktionen an, die eben dabei helfen, Speicher zu reservieren, zurückzugeben, eine Reservierung anzupassen, dieses ganze Zeug, wo es dann auch nachher in den folgenden Übungsaufgaben drum geht. Was wir schon ein paar Mal gesehen haben, ist malloc. Ja, malloc rufen Sie also auf, einfach mit einer Angabe, wie viel Platz Sie brauchen, und Sie kriegen dann einen Zeiger zurück, der auf den Anfangsbereich des neu bereitgestellten Speichers zeigt. Ja, das heißt hier im Beispiel, Sie deklarieren einen Pointer auf irgendwas, in dem Fall ist es ein Character Pointer, sagen malloc 2000, um 2000 Bytes zu reservieren, und das, was da rauskommt, weisen Sie P zu. Ja, diese Zuweisung funktioniert für jeden Pointer-Typ, weil der tatsächliche Rückgabewert von malloc ein sogenannter Void-Pointer ist. Ja, wenn Sie Void Sternchen P schreiben, dann sagen Sie, P ist ein Pointer und ich weiß noch nicht, welchen Typ das mal irgendwann haben soll. Ja, also das ist praktisch die Formulierung für, ich brauche einfach eine Speicheradresse. Ja, ich will mich noch nicht festlegen, was ich da für Zeug ablege. Und die Regel ist, dass man zwar unterschiedliche Pointer-Typen einander nicht direkt zuweisen darf, dann muss man so eine Cast-Operation machen, wenn man einen Pointer auf irgendwas zu einem Pointer auf irgendwas anderes umbiegen will. Aber wenn Sie einen Void-Pointer haben, damit ist immer eine Zuweisung ohne Cast-Operation erlaubt. Der ist genau dafür da. Und im Prinzip müssten Sie immer, wenn Sie einen malloc machen, anschließend prüfen, ob der erfolgreich war. Ja, es gibt zwar nur wenig Situationen, in denen so ein malloc fehlschlagen kann, aber es wäre halt blöd, wenn es dann ausgerechnet im Programm mal irgendwann auftritt und Sie aber davon ausgehen, dass das doch funktioniert hat und dann der dahinterlaufende Code halt in irgendwelche obskuren Fehler reinläuft. Letzten Endes, wenn der malloc nicht erfolgreich ist, wird die Konsequenz fast immer ein Programmabbruch sein, weil das ist eine Extremsituation. Ja. Wenn Sie natürlich irgendwie Quatsch in das malloc-Argument reingeschrieben haben, dass es einfach ein Fehler ist, was weiß ich, eine negative Zahl oder sowas, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Aber wenn Sie eine normale Speicheranforderung machen und die fehlschlägt, dann heißt das, es gibt irgendein gravierendes Problem im laufenden System. Jedenfalls, man soll das Ding einfach prüfen, und das können Sie eben in der Form machen, wenn da nicht True rausgekommen ist, Ja, dann gab es halt einen Fehler und dann brechen sie das Programm irgendwie ab. Und wichtig, um so Memory Leaks zu vermeiden, wenn sie fertig sind mit der Benutzung des Speichers, dann sollen sie den wieder zurückgeben mit Free. Und Free prüft unter anderem auch die Konsistenz des Speicherbereichs, ob sie den irgendwie kaputt gemacht haben. Das hatten wir, glaube ich, in irgendeinem Beispielprogramm schon gesehen. Wenn Sie dreimal hintereinander Malloc machen, zum Beispiel, um drei verschiedene Speicherbereiche anzufordern, und jetzt gehen Sie hin und überschreiben bei dem mittleren, schreiben Sie über das Ende hinaus, ja, und schreiben damit praktisch in den dritten Bereich rein. Dann haben Sie sowohl den zweiten als auch den dritten kaputt gemacht. Und beim Aufruf von Free wird geprüft, ob der noch intakt ist. Und dann merkt die Bibliothek, sie haben da irgendwelche Marker-Bytes überschrieben und bricht ihnen mit einem Speicherfehler ab, ne, weil sie irgendwie den Speicher kaputt gemacht haben. Um das Ganze einfacher zu machen, schreiben sich manche C-Entwickler eine Funktion, die sie xmalloc nennen. Das ist keine Standardfunktion, die irgendwie schon vorhanden wäre, sondern das ist einfach so ein Wrapper, der ruft praktisch malloc auf mit der angegebenen Größe, führt diesen Test durch und wenn der nicht erfolgreich ist, wird das Programm abgebrochen und andernfalls wird der Pointer zurückgegeben. Verhält sich also genauso wie malloc, nur mit dieser schon eingebauten Prüfung, dass dann einfach Programmabbruch passiert. Ja. Was jetzt noch eine Besonderheit bei malloc ist, da hatte ich diesen Zeile hatte ich nicht erwähnt, die Sachen werden nicht initialisiert. Ja, wenn das also klein genug ist, dass es in den Heap reinpasst, dann wird der Speicher nicht initialisiert. Normalerweise stehen da trotzdem Nullen drin. Das heißt, es sieht für Sie aus, als ob das doch initialisiert wäre. Wenn Sie jetzt anfangen und schreiben ein kleines C-Programm, holen sich ein bisschen Speicher mit malloc, dann kriegen Sie fast immer einen Speicherbereich zurück, der nur Nullen enthält, also initialisiert aussieht. Das ist aber nur ein Zufallsergebnis, weil Sie halt am Anfang, wenn Sie das erste Mal diese virtuellen Adressen verwenden, die da benutzt werden, dann kriegen Sie tatsächlich einen Bereich, der mit Nullen initialisiert wurde irgendwann. Ja. Aber wenn Sie den dann wieder freigeben mit Free und dann einen neuen malloc machen in der gleichen Größe, dann haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie genau den gleichen Bereich, den Sie vorher hatten, wiederkriegen. Ja, also den gleichen physischen Speicher wiederkriegen. Und was auch immer sich da vorher drin befunden hat, sehen Sie dann. Ja? Das heißt, man darf sich an der Stelle nicht darauf verlassen, dass das tatsächlich genullt ist. Wenn Sie irgendwelche Datenstrukturen haben, wo an einer bestimmten Stelle eine Null stehen muss, um zu sagen, ich bin unbenutzt, ja, dann könnte das schief gehen, wenn Sie einfach sich mit malloc den Bereich holen und voraussetzen, dass da Nullen drin stehen. Deswegen gibt es noch eine Funktion calloc. Und die macht eine Initialisierung. Das heißt, wenn Sie nicht von Hand den Speicher nach dem malloc mit einer Schleife oder mit einem memcopy oder sowas mit Nullen initialisieren wollen, mit einem memset, dann können Sie dieses calloc verwenden. Das hat auch eine Syntax, die für etwas mehr Übersicht sorgen will. Die hat nämlich zwei Argumente. Die beiden Argumente werden einfach miteinander multipliziert. Ja, und das wird dann an Speicher angefordert, was da rauskommt. Und der Hintergrund dabei ist, dass man calloc so aufrufen soll, dass man sagt, es geht darum, irgendwelche Strukturen abzulegen im Speicher. Ja, und ich sage erstmal, wie viele von den Strukturen ich haben will, und dann gebe ich an, wie groß eine Struktur ist. Ja, der entsprechende malloc-Aufruf sähe natürlich ganz ähnlich auf. Da würden Sie halt dann schreiben, 200 mal size of irgendwas. Ja, ist also fast das Gleiche. Aber der malloc verleitet einen sozusagen dazu, wenn man weiß, wie groß die Struktur ist, die Multiplikation im Kopf zu machen und einfach irgendeinen Wert reinzuschreiben. Wenn ich weiß, meine Struktur hat 1024 Byte und ich brauche 20 Stück davon, dann schreibe ich direkt einen malloc 24.800 dahin. Und beim späteren Durchlesen verstehe ich dann nicht mehr, warum ich diesen Wert an diese Menge an Speicher alloziert habe. Wenn Sie stattdessen calloc benutzen, dann würden Sie halt schreiben 20, und dann entweder auch die Konstante, wenn Sie die auswendig kennen, oder halt dieses size of struct irgendwas. Aber beim späteren Durchlesen ist so ein calloc praktisch ein Tick besser zu verstehen. Ja. Auch hier ist es wieder so, calloc kann fehlschlagen, denn der macht letzten Endes auch nur ein malloc. Ja, und dann sollten Sie diese Möglichkeit halt abfragen. Jetzt hatte ich das vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Es kann ja passieren, dass man mit malloc oder clog Speicher angefordert hat und dann feststellt im Laufe der Zeit, man braucht doch noch ein bisschen mehr. Ja. In vielen Situationen ist das eigentlich egal. Also wenn Sie etwa Dinge haben, wo Sie so eine doppelt verkettete Liste erzeugen, ja, Sie haben irgendwie eine sehr große Struktur und davon haben Sie vielleicht 30, 40 Dinger irgendwo im RAM und die sind organisiert, indem Sie da immer Vorwärts- und Rückwärtszeiger auf das nächste Ding draufsetzen. Dann können Sie natürlich immer, wenn Sie dynamisch jetzt ein neues Teil erzeugen wollen, dann machen Sie einen malloc einfach mit der Größe einer Struktur, ja, verbinden das, nachdem Sie da sinnvolle Werte eingetragen haben über diese Vorwärts-Rückwärts-Zeiger, dann kommen Sie immer an die Sachen ran. Und wie die tatsächlich im Speicher liegen, ob die nah beieinander sind oder wild verstreut, das kann Ihnen völlig egal sein, weil Sie ja nicht über so eine Art Array darauf zugreifen, sondern halt immer über diese Zeiger durch die Liste praktisch durchlaufen. Ja. Wenn Sie aber nicht mit Zeigern arbeiten, sondern ein Array von Struktureinträgen haben, dann funktioniert das in der Form nicht. Wenn Sie da am Anfang Platz für 100 Stück reserviert haben und die über die Indizes 0 bis 99 ansprechen und jetzt auf einmal sagen, ich brauche aber 10 mehr, ja, dann können Sie nicht einfach irgendwo den Speicher anfordern, weil wenn Sie dann später Indizes 101, 102 und so weiter benutzen wollen, dann muss der Speicher genau dahinter stehen. Und das würden Sie halt nicht kriegen, wenn Sie einfach sagen, ich mache nochmal malloc, gib mir noch ein bisschen Speicher. Dann kriegen Sie irgendwo anders einen Speicherbereich. Deswegen gibt es die Möglichkeit, einen realloc zu machen, also eine Reallokation. Und damit lässt sich die Speichergröße anpassen. Man kann sie damit kleiner oder größer machen. Kleiner ist natürlich trivial. Ne? Kleiner heißt, von dem Bereich, den Sie schon haben, wird hinten einfach was abgezwackt. Es wird vermerkt, dass der tatsächlich reservierte Bereich kleiner ist und das, was Sie zurückgegeben haben, landet in so einem Pool und kann von der Speicherverwaltung das nächste Mal, wenn Sie einen ganz kleinen Speicherbereich anfordern, wieder verwendet werden. Aber das Vergrößern, das ist eben nicht so einfach. Beim Vergrößern können zwei Sachen passieren. Die Speicherverwaltung im Prozess lokal, die stellt fest, hinter dem Bereich, den ich größer machen soll, ist noch Platz. Ja? Dann reserviert die einfach den Platz dahinter und sagt Ihnen, ja, ich habe das Ding größer gemacht. Dann kriegen Sie als Rückgabewert praktisch die Adresse, die Sie vorher auch reingesteckt haben, nämlich die von dem ursprünglichen Speicherbereich und Sie wissen, ja, das Ding ist jetzt größer geworden. Genauso kann es aber sein, dass unmittelbar hinter dem Bereich, den Sie größer machen wollen, dass da kein Platz ist. Und das ist ein Problem, weil dann muss irgendwo anders Platz gesucht werden. Die Bibliothek, die diese Speicherverwaltung macht, die sucht Ihnen dann irgendwo anders einen ausreichend großen Platz und muss dann natürlich den Speicher kopieren. Ja, dann wird also der ursprüngliche Speicherbereich in diesen größeren neuen Speicherbereich reinkopiert. Der ursprüngliche Speicher wird freigegeben und als Rückgabewert kriegen Sie dann die Adresse von dem neuen Bereich. Ja, da muss man also aufpassen, weil wenn Sie sich an 1000 Stellen vielleicht die Adresse von dem ursprünglichen Bereich gemerkt haben, die sind dann alle falsch. Die würden dann alle auf einen nicht mehr vorhandenen Speicherbereich zeigen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier kann man sehen, wie das aussieht. Wir haben hier am Anfang 10-mal Platz für 10 Strukturen definiert, irgendwas damit gemacht, merken dann, ups, ich brauche mehr davon. Dann ruft man realloc auf. Man muss natürlich die Startadresse von dem ursprünglichen Bereich angeben, damit das System weiß, was ich eigentlich ändern will. Und jetzt sage ich, ich brauche 20 Strukturen. So. Und jetzt kann Folgendes passieren, der realloc kann fehlschlagen, genau wie jeder malloc fehlschlagen kann. Wenn ich nämlich versuche, was zu vergrößern und es gibt keinen passenden Bereich, dann kann das einen Fehler verursachen. In dem Fall passiert einfach nichts. Ja, mein ursprünglicher Speicherbereich ist noch genau so da, wie er vorher war, ist auch nicht größer geworden. Ja? Aber das muss ich berücksichtigen, weil in dem Fall muss ich P benutzen, um weiterhin den alten Speicherbereich nutzen zu können. Und wenn es erfolgreich war, dann habe ich eben die beiden Möglichkeiten, dass P unterschiedlich war, der neue Speicherbereich woanders liegt oder dass er noch an derselben Stelle liegt. Das heißt, ich soll dann P nicht mehr weiterverwenden, sondern nur noch den Rückgabewert R. Wenn ich also später das ganze Ding freigebe, muss ich zwingend FreeR machen. Ja? Wenn ich an der Stelle FreeP schreibe, dann wird das in vielen Fällen gut gehen, wenn nämlich einfach der Bereich vergrößert, also echt vergrößert werden konnte. Aber in den Fällen, wo er verschoben wurde, woanders hin, wird es fehlschlagen. Ja, Free haben wir schon auch ein paar Mal erwähnt, also damit geben Sie den wieder frei. Und Sie müssen da zwingend die Adresse eingeben, die Sie bei einem Aufruf von malloc oder clog oder auch von realloc als Anfangsadresse bekommen haben. Ja? Wenn Sie so eine Idee haben, dass Sie sagen, ja, ich habe irgendwie einen Speicherbereich, der war 16 Kilobyte groß, und ich weiß, dass ich die letzten 4 Kilobyte nicht brauche, dann rechne ich einfach clever Anfangsadresse von meinem Speicherbereich plus 12 Kilobyte. Ja, dann bin ich an der Stelle, wo das aufhört, was ich noch brauche, und dann mache ich ein Free auf diese Adresse, um die restlichen 4K freizugeben. Das funktioniert so nicht. Ja, das liefert Ihnen eine Fehlermeldung, weil die Bibliothek guckt einfach in irgendeiner Tabelle nach, die es verwaltet, und stellt fest, an dieser Speicheradresse habe ich keinen Speicherbereich, der da anfängt. Ja, das funktioniert so nicht. Das heißt, man kann das nicht verwenden, um irgendwie einen vorhandenen Speicherbereich in Teile aufzuteilen und Stücke davon freizugeben. Ja. Wichtig, wenn Sie den Speicher freigegeben haben, dann sollen Sie ihn nicht mehr verwenden. So ein klassischer Fehler, den C-Programmierer gerne machen, ist, dass die haben eine Funktion, ja, die soll irgendwas berechnen. Die Funktion macht unmittelbar nach dem Aufruf, macht den malloc, reserviert irgendwelchen Speicher, berechnet dann in diesem Speicher irgendwelches Zeug, legt auch ein Endergebnis in diesem Speicher ab, irgendwo in diesem reservierten Speicher, macht dann ein Free, ja, und macht dann einen Return auf die Adresse irgendwo in diesem Bereich, wo das Ergebnis liegt. Ja. Und das heißt natürlich, dass der Ergebniswert, der dann aus dem Hauptprogramm nachher irgendwie verarbeitet wird, dass der in einem Speicherbereich liegt, der von der Funktion mit malloc reserviert und dann wieder freigegeben wurde. Und das kann so nicht funktionieren. Das muss man also zwingend anders machen. Wenn Sie den mit malloc reservierten Speicher für Berechnungen und meinetwegen auch für das Berechnen von Zwischenergebnissen oder sowas benutzen, dann müssen Sie sicherstellen, dass nach der Freigabe nie wieder auf den Speicherbereich zugegriffen wird. Weil das sind so hässliche Fehler, die nicht direkt auffallen. Ja, Sie können das problemlos machen. Ja, also der Compiler merkt das nicht, wenn Sie das tun, wenn Sie auf so einen Speicherbereich zugreifen. Das geht sauber durch. Und wahrscheinlich läuft das Programm auch meistens ordentlich. Denn der Speicher wird ja bei der Freigabe nicht zurückgesetzt. Ja, der wird Ihnen auch nicht weggenommen im Sinne von, dass Sie einen Zugriffsfehler kriegen, wenn Sie darauf zugreifen. Sondern der ist noch da. Aber es könnte halt sein, dass zwischendurch irgendwas anderes den wieder reserviert hat und da andere Werte reingeschrieben hat. Und dann ist das halt falsch. Und dann kriegen Sie einfach falsche Ergebnisse. Und das fällt Ihnen vielleicht erst beim tausendsten Ausführen des Programms auf. Was man auch nicht machen darf, ist Free mehrfach aufrufen. Ja, wenn Sie den Speicherbereich zweimal nacheinander freigeben, dann ist das ein Fehler. Was aber erlaubt ist, ist ein Free 0. Ja, das klingt ein bisschen verwirrend vielleicht, also einen Nullpointer dürfen Sie da reinstecken bei Free und das erzeugt keine Fehlermeldung und macht auch nichts. Die Idee dabei ist einfach, dass Sie immer ein malloc direkt und direkt hinten dran ein Free machen dürfen. Ja, dieser Code soll immer funktionieren, auch in dem Fall, dass der malloc fehlgeschlagen ist. Weil wenn der fehlgeschlagen ist, haben Sie einen Nullpointer als Rückgabewert zurückbekommen. Und den dürfen Sie halt auch in das Free reinstecken, ohne dass da irgendwas passiert. Das ist einfach dafür da, dass man sich bei diesen einfachen Konstrukten die Fallunterscheidung ersparen kann, muss ich jetzt ein Free machen oder nicht. Es gibt eine Shell-Variable malloc-check, hier hinten nochmal so ein zweites Unterstrichzeichen dran. Und damit können Sie zwischen verschiedenen malloc-Implementierungen umschalten, die so Fehler erkennen können. Na? Also ich habe hier mal ein kleines Programm geschrieben, was so ein Doppelfree macht, was verboten ist. Ja? Und wenn Sie das so kompilieren und einfach ohne irgendwelche Besonderheiten laufen lassen, dann kriegen Sie bei dem zweiten Free einen Programmabbruch und es wird eventuell so ein Backtrace ausgegeben, ja, wo man sehen kann, welche Funktion welche andere aufgerufen hat. Dann, wenn Sie Malloc Check gleich 0 setzen, dann passiert einfach nichts. Ja, dann, dann können Sie dieses doppelte Free durchführen. Sie sehen, es wird hier dieser Text nach zweimal Free ausgegeben. Der kommt hier aus dem Programm. Ja, also der ist praktisch über das zweite Free hinweggegangen und hat das einfach erlaubt. Wenn Sie Malloc Check auf 1 setzen, dann kriegen Sie nur eine Warnung, dass ein doppelter Free ausgeführt wurde und das Programm läuft trotzdem weiter. Und wenn Sie Malloc Check auf 2 setzen, dann, dann wird das Programm an der Stelle abgebrochen, gibt aber keinen Backtrace oder sowas aus. Ja, also damit kann man so ein bisschen das Verhalten konfigurieren. Dann sprechen wir ein bisschen über die Heap-Verwaltung. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das Ganze machen kann. Die normalen Linux-Programme, die verwenden alle eine Variante einer Bibliothek, die sich DL-Malloc nennt. Das ist eine Malloc-Implementierung von Doug Lee. Die kann man sich auch im Netz angucken. Und die macht einen sogenannten Best-Fit-Algorithmus. Das heißt, die nimmt sich einen bestimmten Speicherbereich und sagt, das ist jetzt der Heap, der für Malloc-Aufrufe gedacht ist. Und wenn jetzt jemand sagt, gib mir eine bestimmte Größe Speicher über einen Malloc-Aufruf, dann geht die einmal durch den ganzen Bereich durch und sucht nach dem kleinsten freien Speicherbereich, der groß genug ist, um die Anforderungen zu erfüllen. Ja, das nennt man Best Fit, also am besten passend. Sie können sich vorstellen, wenn Sie in so einem Bereich immer wieder Speicher anfordern und wieder freigeben, dann entsteht sowas wie Fragmentierung in diesem Bereich. Ja, Sie haben dann Teile dieses Speicherbereichs, die sind verwendet und Teile, die sind nicht verwendet. Und diese nicht verwendeten Teile sind unterschiedlich groß. Halt abhängig davon, wie groß der Speicher mal war, den Sie angefordert hatten und der da mal belegt war. Am Anfang ist natürlich alles frei. Ja, dann machen Sie 100 Speicheranforderungen in verschiedenen Größen. Dann werden die schön alle hintereinander angeordnet. Und irgendwann fangen Sie an, das Zeug wieder freizugeben, dann entstehen überall Lücken. Das ist die Fragmentierung. Und der Best-Fit-Algorithmus, der geht halt durch diese ganzen Lücken durch und sucht die, die am besten passt. Also die kleinste Lücke, die groß genug ist. Und das passiert aber nur für Anforderungen, die zwischen 256 Byte und 256 Kilobyte sind. Ja, wenn sie über 256 Kilobyte sind, dann wird so ein Anon-Mapping gemacht. Ja, das heißt, es wird, werden neue Seitentabelle-Einträge erzeugt, die praktisch auf so eine Nullseite mappen, ja, mit diesem Copy-on-Write-Verfahren. Und wenn Sie ganz kleine Sachen anfordern, also wenn Sie sagen, bitte gib mir 27 Byte oder sowas, weil ich irgendeine Mini-Struktur erzeugen will, das wird nochmal speziell behandelt. Ja, das Ganze ist in so einem Paper oder in einem Foliensatz ganz gut beschrieben, und Malloc an sich ist ein Thema, was gerne auch in Systemprogrammierung so als Projektaufgabe verwendet wird. Ja, weil man kann da beliebig komplexe Strategien umsetzen, dass zum Beispiel das Erzeugen von freien Speicherblöcken besonders schnell geht, ja, oder dass es besonders clever ist, was die Speichernutzung angeht. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn Sie das interessieren sollte, dann könnten Sie diese Sachen mal anschauen und insbesondere sich die Implementierung von diesem DL-Malloc angucken. Ja, was haben wir noch für Funktionen? Es gibt Memset. Damit kann man ein bestimmtes Byte einfach als Default-Wert in so einen Speicherbereich reinschreiben. Das heißt, Sie können, nachdem Sie ein Malloc gemacht haben, mit Memset an einer bestimmten Speicherstelle loslegen, sagen, ich will da 0 Bytes reinschreiben, also ja, den Wert 0 jeweils, und zwar in der Länge Size. Ja, das wird dann praktisch an der Adresse, wo der Pointer hinzeigt, anfangen und setzt einfach alles auf 0. Das geht auch relativ schnell, weil es einen Assembler-Befehl gibt, der praktisch mehrfach den Wert 0 in eine Speicherzelle reinschreiben und automatisch hochzählen kann. Und statt 0 können Sie da auch jeden beliebigen anderen Wert reinschreiben. Häufige Alternative ist der Wert Hexadezimal FF, ja, oder 255. Das ist praktisch eine Kette von 1er-Bits. Ja, das ist genau das Gegenteil von alles Nullbits. Und wenn man sich anschaut, was da passiert, wenn Sie hier mit malloc Speicher reservieren, dann da einen String reinschreiben, dann den Speicher freigeben und dann eine Neuallozierung des Speichers machen. Ja? Dann tritt genau das Verhalten auf, was ich Ihnen beschrieben hatte, dass Sie nämlich den bereits benutzten Speicher zurückkriegen und tatsächlich keine Initialisierung stattfindet. Weil Sie sehen, erst nach diesem zweiten malloc hier mache ich eine Ausgabe mit printf und das sehen Sie hier rechts oben, da sehen Sie die Ausgabe, der String, den ich da vorher reingeschrieben habe, in den Speicher und den ich dann wieder mit free zurückgegeben habe, der ist noch da. Das hat jetzt funktioniert, weil ich genau in gleicher Größe wieder denselben Speicher angefordert habe. Da wird der Algorithmus, wenn ich nicht multithreaded bin und irgendwelche anderen Threads auch noch laufen, wird mir immer denselben Speicherbereich zurückgeben, weil das war beim ersten Mal der am besten gepasst hat, das wird auch beim zweiten Mal der sein, der am besten passt. Na, das ist fast deterministisch. Also und insofern habe ich eben da diese ursprünglichen Werte noch drin und deswegen soll man das Zeug initialisieren, indem man memset verwendet und da halt Nullen oder sowas reinschreibt. Na, und das sehen Sie dann im nächsten Aufruf von printf, dass jetzt nur noch 0 Bytes drin stehen. Dann gibt es memcopy, ja, das kopiert einfach einen Speicherbereich in einen anderen. Man muss dann teilweise aufpassen, wenn die Dinger überlappend sind. Ja, da muss man in die Mempage schauen, weil es kann sein, dass es erlaubt ist, überlappend zu kopieren und es kann auch sein, dass es nicht erlaubt ist. Wenn Sie sowas machen und sagen, ich will diesen Speicherbereich hier in den Speicherbereich kopieren, ja, dann kann man sich überlegen, je nachdem wie der Algorithmus aussieht, der das kopiert, wird das nicht funktionieren. Ja, dann werden Sie irgendwelche Sachen nachher überschrieben haben und doppelt haben oder sowas. Ich meine, generell ist natürlich ist eine schlechte Idee, das zu kopieren, wenn Sie Kopie und Original anschließend beide noch verwenden wollen. Ja, weil Sie auf jeden Fall durch das Kopieren was kaputt machen. Aber wenn Sie die Kopie erstellen und das Original danach wegschmeißen, ja, weil Sie eigentlich eine Verschiebeoperation machen wollen und nicht eine Kopieroperation, dann kann das sein, dass das geht. Ja. Und da muss man halt aufpassen und reinschauen, weil also dieser Bereich ist eben hier überlappend und da weiß man einfach nicht, ob das funktionieren wird. Und das steht dann in der Manpage der jeweiligen Mancopy-Implementierung muss das drinstehen. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn der Zielbereich, so wie das hier ist, weiter rechts im Speicher liegt, dass es dann erlaubt ist, wenn er weiter links im Speicher ist, dass es nicht erlaubt ist. Ja? Oder es kann sein, dass es generell erlaubt oder generell verboten ist. Hier ist nur ein Beispiel dafür, wie Sie mit memcopy halt einen Bereich kopieren können. Ist jetzt nicht so spannend. Es gibt einen Unterschied zwischen memcopy und stringcopy. Bei dieser Stirn-Copy-Funktion mit dem extra N, da geben Sie ja auch eine Länge an. Sagen also auch, wie groß der Bereich ist, der kopiert werden soll. Aber das Stirn-Copy ist halt speziell dafür gemacht, Strings zu kopieren. Das heißt, das erkennt, wenn der Quellstring, wenn da die Nullterminierung auftritt und hört dann auf. Wenn Sie dem Stirn-Copy sagen, kopiere Strings der Länge 1000 und das Ding hat nur 10 Zeichen und danach kommt eine Nullterminierung, dann wird er nach 10 Zeichen abbrechen, während der Mem-Copy immer genau die Menge an Bytes kopiert, die Sie angeben. Dem ist das völlig egal, ob das Strings oder sonst irgendwas sind. Der guckt auch nicht in die Bytes rein, ob da Nullen oder irgendwas anderes drin sind. Der kopiert einfach N Zeichen. Und bei Stirn-Copy muss man eben schauen, wenn die Quelle kleiner ist, dann wird das Ziel mit 0 Bytes aufgefüllt. Ja, wird also praktisch alles überschrieben, was da drin stand. Alles, was in der Quelle nach dem Nullbyte, also nach der Terminierung steht, wird ignoriert. Man muss aufpassen mit dem terminierenden Nullbyte bei Länge, ja, weil wenn die Quelle zu lang ist, dann wird praktisch in das Ziel so viele Zeichen reingeschrieben, wie reinpassen und das Ding ist dann nicht nullterminiert. Das heißt, das Ergebnis von Stirn-Copy kann etwas sein, was kein gültiger String ist. Das müssen Sie dann selber prüfen und hinten die Nullterminierung noch dran machen. Man kann das mal sehen hier an diesem kleinen Beispielprogramm. Wir haben zwei Strings definiert, und zwar so, dass die eine konstante Länge haben, ja, weil die hier als Character Arrays vorgegebener Länge definiert sind. Also das Quelle ist praktisch 5 Bytes lang, die 4 Buchstaben plus die Nullterminierung. Und Ziel hat hier, wie viele sind das? 5, 9 Z-Buchstaben und dahinter die Nullterminierung. Und der erste Versuch ist hier mit String Copy die Quelle in das Ziel zu kopieren. Da werden 4 Bytes kopiert ohne die Nullterminierung. Ja. Und das Ergebnis ist dann 4 ZZZZZ. Ja. Woran hat das jetzt gelegen? Das lag eben daran, dass String Copy nach 4 Zeichen abbricht. Und der hat, nachdem er die 4 Zeichen kopiert hat, noch keine Nullterminierung gesehen und darf dann auch keine schreiben, ja, weil an der Stelle halt der Speicherbereich potenziell zu Ende ist. Und deswegen, wenn Sie anschließend das Ziel ausgeben lassen, hier im ersten Versuch, dann wird halt hinter der 4 weitergelesen, ja, weil einfach die restlichen Buchstaben, die da noch drinstehen, auch noch als Teil des Strings verstanden werden, bis Sie die erste Nullterminierung erreichen. Und wenn Sie es ordentlich machen, dann wissen Sie praktisch, dass Sie, um die Nullterminierung mitzuschreiben, dass Sie 5 Zeichen schreiben müssen. Deswegen, wenn Sie String Copy mit 5 als Länge aufrufen, dann wird das String inklusive Nullterminierung geschrieben und dann sehen Sie bei der Ausgabe auch, dass das korrekt ist. Ja? Es stehen natürlich jetzt im Speicher immer noch 4Z. Ja? Also das fünfte Z hier, das erste von vorne, das enthält jetzt die Nullterminierung und dahinter stehen noch 4Z, an die kommen Sie nicht mehr vernünftig ran. Ja, wenn Sie da rumrechnen, können Sie natürlich noch genau auf die Startadresse von den 4 verbleibenden Z springen, dann haben Sie an der Stelle auch nochmal einen gültigen String stehen, den Sie ausgeben könnten, aber im Prinzip ist das jetzt einfach verloren, ja, die Z sind weg. So von der Logik her. Ja, dann gibt es Memcomp. Also Memcompare, um zwei Strings, um zwei Speicherbereiche zu vergleichen. Und das ist auch so eine Sache, das wird schon mal gerne verwendet, um Strukturen zu vergleichen. Ja, Sie legen irgendwo mehrere Variablen von einem bestimmten Strukturtyp an, haben da irgendwelche Inhalte drin und wollen jetzt rausfinden, ob die Strukturen identisch sind, ob da dasselbe Zeug drin steht. Und da könnte man natürlich hingehen und sagen, ja gut, ich habe hier zwei Zeiger A und B, ja, die zeigen auf so Strukturen XY und dann mache ich einfach mal einen Memcomp, um das zu vergleichen. Aber das funktioniert leider nicht, weil sich der Compiler die Freiheit rausnimmt, wenn Sie Strukturen, mehrere Strukturen vom gleichen Typ erzeugen, dass die mal so und mal so angeordnet sein können. Also der darf da zum Beispiel die Reihenfolge irgendwelcher Elemente vertauschen und dann kann es passieren, dass Sie, obwohl die Sachen identisch sind, durch die interne Repräsentierung im Speicher trotzdem die Aussage kriegen, die sind nicht gleich, ja, weil das halt anders abgelegt wurde. Das heißt, wenn Sie so ein Struct irgendwas haben und wollen zwei Variablen von diesem Typ vergleichen, dann müssen Sie wirklich in die einzelnen Dinger rein und jedes separat vergleichen. Also die einzelnen Members sozusagen von der Struktur. Ja, dann gibt es so eine Alignment-Geschichte. Wenn Sie malloc aufrufen, dann kriegen Sie nicht irgendwelche willkürlichen Startadressen zurück, sondern die Anfangsadressen von so einem Bereich sind immer vielfach von 8 oder von 16. Ob es 8 oder 16 ist, hängt davon ab, ob Sie in 32-Bit oder ein 64-Bit-System haben. Und wenn Sie das zum Beispiel hier mal anschauen, wir haben hier, oder ich habe hier in dem Programm dreimal malloc 1 gemacht, das heißt einen Speicherbereich der Größe 1 angefordert, der ist natürlich sehr klein. Und dann lasse ich mir mit printf die Adressen dieser Speicherbereiche ausgeben, ne, die Anfangsadressen. Dafür kann man in so einem printf-Ausdruck kann man dieses %p als Modifier da verwenden. um die Adresse des Pointers zu kriegen. Und wenn ich das Ganze starte, das ist jetzt auf einer 64-Bit-Architektur, dann sehen Sie die einzelnen Bytes, die ich da jeweils angefordert habe, die liegen nicht direkt hintereinander, sondern die haben einen Abstand von hexadezimal 2,0. Ja, der eine fängt bei 1,0 an, der nächste bei 3,0. Und dieser Abstand ist also 32. Ja. Und man sieht auch, es sind tatsächlich alles Vielfache von 16. Ja. 16 ist in Hexadezimalschreibweise 1,0. Und Sie sehen, die haben alle hinten eine 0. Stehen die Startadressen. Man hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die als 1,0, 2,0, 3,0 irgendwie auftauchen. Ja, das hätte gereicht, um diese Minimalanforderungen zu erfüllen, dass jeder Rückgabewert von malloc ein Vielfaches von 16 sein muss. Tatsächlich haben wir aber noch ein bisschen Zusatzspeicherplatz, der benötigt wird, weil da noch so Verwaltungsdaten reingeschrieben werden. Und wenn Sie sich das mal anschauen, was da tatsächlich passiert, dann können Sie so eine Funktion hier verwenden. Malloc-Test, die auch einfach mehrere Speicherallozierungen durchführt, in den Speicher irgendwas reinschreibt und dann einen Hex-Dump erzeugt von dem Speicherbereich. Ja, und zwar macht es das in der Form, ich habe hier eine Hilfsfunktion Dump, die schreibt einfach in eine bestimmte Ausgabedatei die Speicherbereiche rein, die mich interessieren. Ja, also kurz vor dem Anfang des Speichers bis kurz hinter dem Anfang des Speichers. Und die kann ich mir dann auf der Konsole nachher diese Dateien mit Hexdump ausgeben lassen. Ja, dann gucken wir noch kurz, was das Programm macht. Das erzeugt also einen ersten Speicherbereich, erzeugt einen Hexdump davon, hat vorher ABC reingeschrieben. Dann macht es einen zweiten Speicherbereich, da wird XYZ reingeschrieben und das Ganze auch gedumpt. Danach wird der zweite Speicherbereich freigegeben, ja, weil ich sehen will, ob sich irgendwas ändert. Ich will diese Datenstrukturen erkennen, die es da gibt und wo dann vielleicht vermerkt wird, das ist jetzt wieder frei. Und danach mache ich nochmal einen Dump von dem gleichen Speicherbereich. Und wenn ich mir das dann anschaue mit Hexdump, dann sehe ich, das erste war hier nach dem ersten Malloc. Da sehen Sie das ABC, was ich reingeschrieben habe. Das heißt, das ist die Anfangsadresse von diesem Bereich gewesen. Und in den zwei Bytes darüber findet sich irgendwo so ein Marker hier 2,1. Ja? Und hinter dem Bereich findet sich so ein Marker E10F02, der also nichts mit dem Inhalt zu tun hat, den ich da reingeschrieben habe. Das heißt, das hat die Speicherverwaltungsbibliothek da eingetragen. Nachdem ich jetzt den zweiten Malloc gemacht habe, kann man sehen, dieser Schlussmarker hier, ja, der ist weg. Stattdessen ist jetzt hier wieder so ein Anfangsmarker mit einer 2,1. Und dahinter kommt mein neuer Text XYZ, also in den Speicherbereich, den ich zur Verfügung bekommen habe. Und hier hinten habe ich einen neuen Marker. Ja. Und wenn ich das Ganze mit Free wieder freigebe, dann ändert sich die Darstellung nochmal. Ja, und es ist aber immer noch dieser Bereich hier gekennzeichnet und in dem Fall hat er mir sogar die Inhalte von XYZ, ja, hat er mir sogar überschrieben. Also in dem Fall hat er irgendwie das Ding aufgeräumt. Ja, also deswegen, das sind diese Bereiche, an denen erkannt wird, ob über die Grenzen von einem reservierten Bereich hinausgeschrieben wurden. Wenn diese Marker dann nicht mehr da sind oder sich verändert haben, dann kann die Bibliothek halt sagen, hier das Programm ist irgendwie buggy, das hat über den Speicherverbrauch hinausgeschrieben. Eine andere Geschichte, die bei Alignment noch relevant ist, ist, dass Sie, wenn Sie sagen, ich habe zum Beispiel einen Long Integer, ja, also irgendwas, was 8 Byte belegt, und Sie deklarieren einfach im Programm irgendwo so einen Long Integer, dann wird er Ihnen immer so erzeugt werden, dass die Anfangsadresse ein Vielfaches von 8 ist, ja, und nicht einfach kreuz und quer irgendwo das Ganze liegt. Und wenn Sie jetzt aber sagen, ich will zum Beispiel nur einen Character irgendwo ablegen, der hat ja nur die Länge 1 Byte, da kann eine beliebige Adresse für verwendet werden. Und durch so Cast-Operationen, wenn Sie einen Pointer auf irgendeine Variable haben und die casten auf einen anderen Typ, können Sie praktisch erzwingen, dass Sie mit einem mit einem Integer-Pointer auf einen Bereich zeigen, der nicht mehr speicher-aligned ist. Ja? Wo also auch der Speicher ausgelesen wird, von der Interpretation her das Ganze als ein Long-Integer verstanden wird, aber tatsächlich das irgendwie schief im Speicher liegt. Und das kann verschiedene Konsequenzen haben. Es ist einmal in der Regel für die Performance schlecht, weil der Speicherbus so organisiert ist, dass Zugriffe auf alignte Speicherstellen schnell gehen, während Zugriffe auf nicht alignte Sachen manchmal was länger brauchen, weil die zerlegt werden müssen in zwei Teilzugriffe. Erst auf den vorderen Teil, der aligned ist, auf den hinteren Teil, der aligned ist, und dann muss das noch irgendwie zusammengepappt werden. Das ist eine Sache, die passieren kann. Eine andere Sache, die passieren kann, ist, dass Ihnen der Prozessor sagt, das mache ich nicht. Ja, also auch bei Intel ist das Problem nicht vorhanden, aber auf manchen Prozessorarchitekturen, wenn Sie da den speziellen Prozessorbefehl, um einen Longint zu lesen aus dem RAM, wenn Sie den verwenden und als Speicheradresse eine nicht alignte Adresse angeben, dann sagt der Prozessor hier Failure, mache ich nicht, kann ich nicht. Ja, also da muss es zwingend umgesetzt werden. Und deswegen muss man wahlweise aus Performancegründen oder weil das Programm sonst nicht mehr funktioniert auf anderen Prozessoren, soll man darauf achten, dass man nicht das Alignment kaputt macht. Und wie kann man das zum Beispiel kaputt machen? Das zeigt mal hier dieses Programm. Ich habe einen Character Pointer, also einen String, den ich hier irgendwo angelegt habe. Und dann habe ich einen zweiten Character Pointer, den setze ich auf Stir plus 1. Ja, das wird von der Konsequenz her bedeuten, dass einfach ein Zeichen weiter. Das heißt, das fängt mit dem B an und nicht mit dem A. Dann gebe ich den String mal aus. Und zwar, ich gebe nur das Zeichen, was ich über C erreichen kann, aus. Das ist offensichtlich das B, das sieht man hier in der Ausgabe. Ja. Dann erzeuge ich zwei Long-Pointer U1 und U2. So, und das U1, das setze ich jetzt auf Stir und das U2 auf C. Was passiert da jetzt? Ich mache praktisch eine Cast-Operation, sodass ich sowohl diesen Stir-Pointer als auch den C-Pointer, das sind beides Character-Pointer, die also irgendwo im RAM stehen, dass ich die Typecaste auf Long-Pointer. Das heißt, wenn ich später darauf zugreife, wird das Zeug als Long interpretiert. Wenn man sich jetzt die Inhalte ausgeben lässt, die an den Stellen stehen, hier fange ich erstmal an und gebe die Adresse vom Pointer C aus und dann die Adresse vom Pointer U1. Danach noch den Inhalt von U1, dann auch den Pointer U2 und den Inhalt von U2. Und jetzt gucken wir uns das an. Der Pointer C, der hat die Adresse irgendwas hinten, was auf D endet. Ja? Und der U1 hat die Adresse C, weil das ist ja der direkt mit dem ersten Buchstaben quasi anfängt. Ja? Und der U2-Pointer, der hat wieder die Adresse D, genauso wie der C-Pointer. Ja? Weil ich habe ja U2 auf C gesetzt und U1 auf Stir. So, und wenn ich mir jetzt die Inhalte von U1 und U2 anzeigen lasse, dann kriege ich da Werte raus, die halt der Darstellung, die an diesen Bytes aufgereiht sind, entsprechen. Ja? Wenn Sie schauen, wir haben hier als diesen String haben wir als A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K reingeschrieben. Und ich habe hier mal in der ASCII-Tabelle die Hexadezimalkodierung der Buchstaben aufgeschrieben und dann erkennen Sie die Dinger wieder. Ja? Das U1, das zeigt an den Anfang von diesem String praktisch. Und wenn man jetzt von hinten, von rechts nach links das Ganze liest, dann sieht man, das geht hier los mit 41, 42, ja, 43, 44 und so weiter, bis 48. Das sind genau die Buchstaben A bis H, nur in umgekehrter Reihenfolge, weil so die interne Repräsentation von einem Long Integer ist. Die Dinger sind falsch rum angeordnet. Ja. Und wenn ich U2 auslese, dann fange ich natürlich einen Byte weiter rechts an und interpretiere die gleichen Informationen. Ja? Und richtig aligned im Speicher sind die alle nicht. Damit so ein U-Pointer, also so ein Long-Integer-Pointer ordentlich aligned wäre, müsste der auf einem Vielfachen von 16 anfangen, was er hier nicht tut. Ja? Und das heißt nur, man muss da aufpassen, insbesondere wenn Sie mit dieser Pointer-Arithmetik arbeiten. Na, wenn Sie sagen, ich weiß, ich habe einen Pointer auf Longint, auf so ein Longint-Array irgendwo, dann können Sie immer mit Pointer ++ zum nächsten Longintiger springen. Da springen Sie praktisch immer 8 Bytes weiter zum nächsten Eintrag. Wenn Sie das Ding jetzt zwischendurch mal irgendwann auf einen Character-Pointer casten und dann dort Pointer-Arithmetik machen, dann springen Sie nur byteweise weiter. Und dann casten Sie es wieder zurück auf einen Long-Pointer und stehen Sie irgendwo mittendrin. Ja, dann sind Sie nicht mehr aligned in Ihrem Array, sondern zeigen praktisch immer auf irgendwas, was ein Teil vom vorherigen Eintrag und ein Teil vom nächsten Eintrag ist, was also nie irgendwie sinnvoll sein kann. Das ist einfach nur die Warnung, dass man mit diesen Alignments und bei Cast-Operationen zwischen verschiedenen Pointern ein bisschen vorsichtig sein muss. Gut, wir haben noch wir haben noch 5 Folien. Ich weiß nicht, brauchen Sie mal eine Pause? Ja, Frage?
Ist es dann eigentlich sicher, wenn man quasi so ein Longint hat, dass man immer zu kleineren Datentypen typecasten kann, wenn man weiß, dass man nicht mehr zurück typecastet, um allein zu bleiben?
Die Frage ist, welche Interpretation Sie dann erwarten. Wenn Sie von einem Longint auf einen kürzeren Int einen Typecast machen und vorher wissen, dass da nur ein kleiner Inhalt drin gespeichert ist, dann kann das funktionieren, wenn das richtig angeordnet ist. Ne? Wir haben ja hier gesehen, die niederwertigen Bytes, die stehen praktisch vorne. Ja, das ist ja hier in der Hexadezimaldarstellung, ist ja hier die 4,1 ist der kleinste Wert, also das sind die Einer, das sind die 16er. Ja. Und deswegen würde das funktionieren, weil wenn Sie... Wenn Sie einen Longint haben, der jetzt praktisch den Wert 9 enthält oder sowas, dann würde der hier entsprechend als 9, 0, 0 und so weiter bis 0 gespeichert sein, weil das Niederwertigste zuerst kommt. Wenn Sie das Ding auf einen kürzeren Int casten, dann fällt der hintere Teil einfach weg und das Ding sieht immer noch gut aus. Ja? Also das würde funktionieren, um sozusagen so eine Abschneideoperation zu machen. Also entweder Werte, die eh schon klein sind, als neues Ding ansprechen oder einfach die über stehenden Bits wegschmeißen. Ja. Also das könnten Sie insofern machen, weil Sie immer an die richtige Adresse zeigen beim Cast. Und das Alignment ist natürlich auf jeden Fall richtig. Weil was gut genug für ein Longint ist vom Alignment, ist auch für einen kleineren, der immer ein Teil davon ist, ist es auch gut genug. Ja. Aber man macht halt häufiger so Cast-Operationen zwischen Typen, die die gleiche Größe haben, aber was anderes bedeuten. Weil man zum Beispiel für irgendeine Parameterweitergabe sich das einfacher machen will. Wenn Sie zum Beispiel eine kleine Struktur geschrieben haben, die 64-Bit groß ist, ja, und aus irgendwelchen obskuren Bitfeldern und Strings und irgendwas besteht, dann können Sie dieses Ding casten auf so ein Longint und geben einfach den Longint an irgendeine Funktion oder übers Netz oder sowas irgendwohin weiter und da wird das wieder zurückgecastet in eine Struktur und dann kann man direkt damit arbeiten. Ja, so eine Art Einpacken und Auspacken. Aber wie gesagt, man muss halt einfach aufpassen an den Stellen, dass das funktioniert. Aber insofern, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, von einem großen Typ auf einen kleinen macht auf jeden Fall das Alignment nicht kaputt, während von einem kleinen auf einen großen, da kann es schon passieren. Ja, also die Idee war, wir haben noch 5 Folien, wo ich aber jeweils noch ein paar Worte habe. Wollen wir an der Stelle einfach eine kurze Pause schon mal machen, weil jetzt haben wir schon über 2 Stunden an einer Tour. Ja? Dann machen wir jetzt 15 Minuten Pause und danach gebe ich in die letzten Folien und dann geht es mit dem Übungsblatt weiter. Okay.